You are not prepared for that moment.
Ja, wilde ja. Aussage. Die hat mich weggescheppert wie nichts. Ich glaube, ich war in dem Moment, ist mir so viel durch den Kopf gegangen, was könnte alles mit Eli dann in den nächsten Jahren passieren? Und geil. Geil. Also,
aber wir haben jetzt sehr lange nicht gesprochen.
Ja.
Deswegen dachte ich mir, komm, wir müssen noch mal ganz kurz zurück. Was war noch mal vor The War Within noch so ja. heiß?
Ja, Chris ja. Metzen und seine war ja auch schon stilistisch sehr geil in Szene gesetzt. Das ist, er hat eine, ein, sie haben einen Wowcast gemacht, aber haben nicht Lynxy, also die amerikanische Community Managerin genommen, wie sonst, sondern eben, mir fällt der Name nicht ein, auf jeden Fall hat dieserjenige schon damals in Classic oder ich glaube Burning Crusade haben sie angefangen, hatte er mit Chris Metzen einen Podcast. Also sie haben damals immer miteinander gesprochen gehabt. Die kennen sich, das sind alte Freunde. Und war damals absolut geil. Ich hab's damals geliebt wie Sau. So habe ich übrigens auch Chris Metzens Frau kennengelernt, by the way. Die ist nämlich auch Fan von damals. Und ja, absolut, absolut cool. Und die haben sie jetzt zusammengesetzt und dann haben sie noch mal ein bisschen gequatscht. Und da hat halt Chris Metzen, ich glaube, mal so krass aufgeräumt, als erstmals mit diesen Hater-möglichen, ne, so WoW 2 und nach der World Saga ist vorbei. Die hat er einmal kurz so weggewatscht. Ja, wir sind so an 17.0 ungefähr dran. Und dann hat er halt die Aussage gebracht, ja, so in The Last Titan, we are not prepared. Das ist halt einfach.
Genau, auch bezogen auf das Schwert war ja. das auch. Also.
Insane.
Ja. You are not prepared ist natürlich, das wissen, glaube ich, fast alle WoW-Spieler, ist ein Zitat natürlich von Illidan. Ich glaube, das berühmteste Illidan-Zitat überhaupt. Vielleicht sogar eins der berühmtesten WoW-Zitate überhaupt.
Ja.
Vielleicht nach Arthas My Son oder so, das ist auf jeden Fall ganz weit oben.
Ich denke, das My Prepared ist auf jeden Fall als Zitat weitreichender als Arthas. Arthas als Figur ist weiter als Illy, auf jeden Fall. Aber das Zitat ist, glaube ich, das Zitat von World of Warcraft. Außer vielleicht ja, For the Horde ja. ist noch krasser, aber
ja, für die Horde oder so. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr
ja.
Und natürlich, wie gesagt, das verbinden wir sehr, sehr stark mit Illidan. Und es geht natürlich auch um das Schwert. Und es ist sehr spannend, was für eine Figur Illidan ist. Also ich, wenn man, also Illidan hat super viel Lore, ne? Also ich glaube, wenn wir den Wiki-Artikel von Illidan aufmachen, sind das irgendwie 30 Seiten DIN A4 oder so.
Ich kann es dir tatsächlich sagen, steht an dritter Stelle. Mittlerweile ist von der Lore-Geschichte, von der Lore-Entwicklung her, Anduin auf Platz 1. Klar, der hat jetzt auch einfach super viel gekriegt. Sylvanas ist Platz 2, Illidan ist Platz 3. Das sind die meistgeschriebenen Charaktere in World of Warcraft oder in der Warcraft-History tatsächlich.
Ja, und Illidan hat halt auch, ich sag jetzt mal, der ist auch schon lange auf der Welt, sagen wir mal so, ne? Also, und da ging es schon Anduin noch richtiger Jungspund.
Und vor allem, der hat übelst mitgemacht, ne? Also, der hat mal richtig was auf dem Kerbholz, der Kerl, ne? Ich hab da auch direkt genau. eine Theorie, die wollte ich dir auch gleich von Latz knallen.
Ich habe auch einige Ideen. Okay. Sag erstmal deine vielleicht.
Okay, guck mal, ne? Wir wissen, das habe ich mir nämlich noch mal rausgesucht, Auszüge von Interviews Chris Metzen bzw. Afrisabi vor Legion. Da hat Chris Metzen zugegeben, dass er Pläne hatte für Legion und die ja noch in den weitesten Auszügen laufen, wie wir jetzt auch wissen. Jetzt sind sie ja noch an 17.0 dran, bla bla bla. Also der hat ja weit voraus geplänkelt. Und Afrisabi, wissen wir, der hat sehr viel umgemosert in Warlords of Draenor, zum Beispiel Drektar in den Rollstuhl zu packen, um Chris Metzen zu ärgern. Also ein Bums, wissen wir ja. Und von dem, wie ich das rausgelesen habe, denke ich mir, dass Chris Metzen tatsächlich vorhatte, dass Illidan ein Lichttidan wird und Xera ihn wirklich übermannt und wirklich zum Licht rüberholt. Und Afrisabi das halt typischerweise nicht zulassen wollte. Der wollte diesen coolen Move halt, ey komm, schau einfach kaputt. Das passt einfach sehr zu Afrisabi und das andere würde halt sehr zu Chris Metzen patzen. Und ich denke, mit Beleda werden wir das jetzt sehen. Illidan wird vom Licht erfüllt, der dritte Demon Hunter Spec kommt und alles wird geil. Ich freue mich mehr übelst darauf.
Ja, ist denkbar. Also Illidan als Lichtdämonenjäger sehe ich auch. Interessant ist ja auch die Paladine, die hier vielleicht zugucken. Ich glaube, der Vergelter Paladin, der hat ein Talent im Talentbaum Und das heißt The Burning Crusade.
Ja. Ja, ja, voll geil.
Ja, sehr also, gut. Man kann solche Verknüpfungen ziehen. Es gibt das Spannende an, weil du Warlords of Draenor genannt hast, ne, da wäre auch mein Aufhänger tatsächlich jetzt gewesen bezüglich Illidan, weil Illidan war ja lore-technisch in Legion so ein bisschen tot.
Ja.
Und das Interessante ist, was in Warlords of Draenor ja passiert ist, also vor Legion, ist ja, dass der Alternativ-Gul'dan von der Legion dazu benutzt worden ist, letzten Endes Sargeras einen neuen Avatar zu machen. Mhm. Das war ja das Ziel von vom Gul'dan aus dem Alternativuniversum,
ja.
Illidan als Gefäß vorzubereiten, damit Sargeras da einschlüpfen kann. Das heißt, du hast jetzt gesagt, ein Licht-Illidan. Und Sargeras als, wenn der Illidan als Avatar benutzen würde, jetzt ich weiß, das wird jetzt wieder so ein bisschen wild, wo ich jetzt den guten Sargeras hinpacke, aber was ist, wenn Sargeras eigentlich ein Licht-Titan ist?
Bin ich bei dir. Bin ich bei dir.
Ja.
Bin ich bei dir. Da schließe ich an, denn mit den Titanen, was wir jetzt mitgekriegt haben von der ersten Quest, die wir in Dornugal hatten mit der Scheibe, hast du die gemacht mit den Fragmenten? Hast du mitgekriegt, glaube ich, oder? Die erste Archivquest,
ja.
Okay.
Ja, mit Archidas und
genau. Ich gehe jetzt ganz ja. klar davon aus, wir hatten auch am Anfang nur 4 Titanen. Amantul, Norganon, keine Ahnung. Weiß nicht, wer noch. Kaskarov Golganev wahrscheinlich. Golganev und Kaskarov. Die 4, okay?
Irgendwie sowas.
Sargeras, ja. Eona und Aggramar waren keine Original Titanen, sondern von den anderen, von Lichtentität, Aggramar, definitiv. Ich meine, wir wissen es schon immer. Aggramar und Tyr, das sind Licht, ganz einfach. Und Eona ist Leben. Ob Sargeras jetzt Licht oder wirklich Chaos war, I don't know. Aber ich denke, der war kein Original Titan und sie haben ihn da hingepackt.
Also pass auf, Sargeras, ne?
Mhm.
Ich würde jetzt erstmal auf den konzentrieren, weil um den geht's ja quasi auch gerade. Wenn du den in diese Richtung packen willst mit Licht-Titan, dann, was ich gerade eben schon gesagt habe, der Paladin hat dieses Burning Crusade-Ding. Das ist schon mal ein so eine Kleinigkeit. Aber er hat jetzt, es gibt jetzt auch die Heldentalente.
Ja.
Und da gibt es auch, ich weiß gerade, ich glaube auf Englisch heißt es Herald of the Sun.
Ja.
Mit Bezug auf Anshe, der Sonnengöttin. Und Argus sagt ja, also in diesem 1000 Jahre Krieg-Hörbuch, dass sie sich bei einem warmen Stern niedergelassen hat.
Ja.
Der warme Stern ist Sargeras.
Maybe.
Und dann
deswegen
kommt
auch
gebunden,
verliebt.
Versklavt, verraten und all dieser Kram.
Ja, ja.
Die hatten quasi, vielleicht waren die befreundet oder sonst sowas, aber dann hat Sargeras halt Argus benutzt für das, was er ihm benutzt hat.
Deswegen kann das auch sein, dass Sargeras sich verliebt hat in Azeroth, weil Azeroth, denke ich, ist eine Weltenseele, die von sich aus Licht ist. Die wahrscheinlich der Urlicht, das Urlicht oder sowas vielleicht, das reine Licht, das reinste Licht vielleicht sogar sein soll. Und deswegen hatte sich Sargeras auch absolut verliebt. Da bin ich sofort bei dir. Also die Theorie, die gehe ich sofort mit, die würde auch so passen. Auch das Erscheinungsbild von Sargeras mit der heiligen Flamme, wie jetzt die mit den Arati ja quasi auch uns gezeigt wird. Das ist the same. Das ist einfach das Gleiche.
Es ist so krass, wenn du Sargeras nur noch unter diesem Aspekt betrachtest und alles nochmal Revue passieren lässt, ne? Dann merkst du so ein paar Sachen, dass die Titanen einfach gelogen haben. Beispiel ist, es heißt, Sargeras sei mit Teufelsmagie erfüllt und sei grün und so. Guck dir Sargeras im Spiel an, er ist nie grün.
Nee.
Selbst in seinem Moment, wo er aus seiner Teufelswolke beschworen wird, er ist halt feurig, strahlt vor Licht und sonst irgendwas. Also, das ist nicht das, was uns die Titanen erzählt haben. Und ich sehe sehr, sehr, ich sehe ihn tatsächlich jetzt in diesem Lichtstreiter-Ding natürlich schon so militärisch und so weiter. Das bleibt alles. Er ist der Soldat, er ist der Krieger, er ist der Kreuzfahrer, meinetwegen.
Mhm.
Er ist jetzt nicht der im Sinne von Licht, nicht sowas wie Priester, wohlwollend, lieb und nett oder so, das ist er nicht. Aber er ist, ich sehe ihn schon, er schreit das Licht und das ergibt auch voll Sinn, dass er dann sich so vor der Leere fürchtet und so gegen die Leere angehen will und dass das für ihn die größte Bedrohung ist und so weiter. Freilich. Wenn er ursprünglich aus dem Licht kommt, ist das natürlich der größte Gegner.
Freilich, und we remember an das Ding, was du dich nicht so wirklich immer gerne erinnern willst, die Schatulle am Ende von Dragonflight, die wir gepackt haben. Ja, da erinnern wir uns auch nochmal dran. Ausgerechnet nicht mit den Sachen ist die, sondern mit den anderen, mit den Opposites. Weil die die nicht geschafft haben, rüber zu bekommen. Da müssen sie halt vielleicht auf gleicher Ebene verpartnert sein, verbündet sein oder Frieden führen oder wie auch immer. Die anderen haben sie umgekriegt, ne? Also Licht und Leben haben sie geschafft zu ordnen, unterzuordnen oder wie auch immer. Das würde so gut passen.
Das Interessante ist auch, je mächtiger Dämonen werden, ne, desto mehr verlieren die dieses grüne Erscheinungsbild. Das ist auch ganz interessant zu beobachten. Wenn du überlegst, so die mächtigsten entweder Dämonen oder die jeweiligen Vertreter, wenn sie in eine besonders mächtige Phase übergehen. Kil'jaeden ist einer dieser Vertreter. Der ist nicht grün mit Teufelsmagie, sondern der ist feurig strahlend, sag ich mal. Der ist relativ nah an Sagaras. Dann guckst du dir Gul'dan an. Gul'dan ist lange Zeit grün, bis er komplett eskaliert und Sagaras ihn nochmal aufpumpt, so gut er vielleicht kann, aus der Ferne. Und dann fängt er auch an, von Feuer zu brennen und so weiter.
Passt aber zum Beispiel nicht bei Illidan. Illidan wird halt immer grüner, tatsächlich.
Aber Illidan hat ja nicht wirklich die Gunst von
Ja, das stimmt. Der nimmt auch tatsächlich ja nur den Dämon in sich und lässt ihn ja frei.
Ja.
Ja, ja.
Das ist ja Asinov hieß der, ne? Dann hast du doch auch die Gleven benannt.
Nee, Asinov sind die Gleven. Den Dämon, der er in sich hat, hat, glaube ich, nicht mal einen Namen, actually.
Ich habe das immer so verstanden.
Nein, nein, die Kriegshäfen kamen hinterher. Die hat er sich hinterher geschnappt. Und die Elementare von Azinov sind da drin gefangen in den Kriegskleven.
Aha, okay.
Das ist wie Alunef und der große Arkan-Elementar, der im Stab von Alunef gefangen ist. Um die
das
Macht.
Kann sein, dass der Dämon keinen Namen hat. Da bin ich mir ehrlich gesagt.
Den Dämon, den er innehat, der hat keinen Namen. Das war aber ein mächtiger, glaube ich. Ne? Den hat er sogar mal getauscht. War das nicht so, dass der am Anfang wirklich nur so ein Völlhound drin hatte und sich dann noch mal einen getauscht hat zu einem mächtigen, wo er auch beinahe abgenippelt wäre. Ich meine, das war im Buch Illidan beschrieben. Da wäre auch beinahe abgenippelt.
Da sagst du was, das habe ich vor 15 Jahren oder so gelesen, als es rauskam.
Nee, weil ich gerade meine, ich vertue mich da. Das war der über den Demon Hunter, wo es im Buch drum geht. Der wäre beinahe abgenippelt,
Also er hat natürlich verschiedene Sachen in seinem Leben gemacht. Ich glaube, das erste war sein Augenlichtopfer, dann hat er diesen Dämon aufgenommen.
Den Schädel von Gul'dan absolviert.
Mir gerade nichts. Den Schädel von Gul'dan, ja.
Den hat er ja komplett absorbiert. Plus noch andere Sachen im Black Temple und in dem Tomb of Segaras hat er ja auch einiges absorbiert und aufgenommen in sich. Also der war ja wirklich, wie viele Nachtelfen hat er in sich quasi, ne, aufgefressen?
Das also, stimmt auch, durch seine arkane Magie hat er, ja.
Der ist ja sowieso arkan, arkan auf jeden Fall. Licht weiß ich nicht ganz und Chaos halt.
Licht,
ne?
Genau, Licht ist schwierig.
Aber er hat auch Priester gefressen, quasi.
Ja, er hat ja goldene Augen.
Genau.
Das ist ja, ich glaube, Ashara und er waren das, ne?
Ja.
Es gibt diese wilde Fantheorie, dass Ashara die Mutter von Illidan ist, auch sehr witzig. Weil man weiß nicht, wer die Eltern von Illidan und Malfurion sind.
Ja. Ja, ist halt gespannt, ob es die. Ich habe auch eine andere Theorie gehört, die ich ziemlich geil fand. Sowas wie so eine Adam-Eva, eine Jesu-Geschichte quasi. Dass Ashara und Illidan so die ersten Gesetzten waren von Ilun quasi, ne? So, um für Höheres geboren zu sein.
Oder deswegen hättest auch du so mit Macht. Malfurion und Illidan so eine Art Kain- und Abel-Geschichte, ne?
Ja, quasi. Nur dann haben wir wieder auch die Referenz zu sowas, was wir ja eh oft haben in WoW. Aber wie gesagt, gerade das goldene, die goldenen Augen sprechen natürlich auch noch extrem Bände dahingehend zu diesen Theorien mit dem Licht.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war ja auch der Grund, warum die. So wurde es, glaube ich, in Legion wurde das so erklärt, dass Xera und so weiter Da macht man ja so Quests mit so Rückblenden, wo die Geburt von Illidan und so weiter, wo genau. du das siehst. Mhm. Und da erzählt Xera ja auch von Anfang an, war Illidan ein großes Schicksal und so weiter ja. vorherbestimmt. Und daran, darum interpretiert Xera das ja so, dass er das Licht von Kinn und Schatten sei.
Ja. Was das Ganze noch halt extremst unterstützt, da werden wir natürlich im Lauf der nächsten Folgen raufkommen, aber das unterstützt es halt einfach enorm, ist die Geschichte von Tyrallion. Tyrallion ist einfach ein gänzlich anderer Charakter als noch zu Legion. Seine Geschichtsart wurde um 100%, 180 Grad einfach komplett umgewandelt. Er ist jetzt ein ganz anderer. Und das unterstützt so ein bisschen auch die These, die ich dazu habe, dass sie da ganz anderen Weg gehen und auch vielleicht mit Xera, er damals halt einen ganz anderen Weg vorhatte.
Ja, ist ein bisschen ambivalent mit Tyrallion. Mhm.
Finde ich geil, also jetzt mag ich den. Ich finde den super.
es gibt aber eine Stelle tatsächlich, die habe ich auch gescreenshottet gehabt beim Spielen. Und zwar, in der Endgame-Kampagne, ich glaube im zweiten Kapitel oder so, also wo die da ankommen aus, also als Thrall und Jaina die Verstärkung anbringen und da kommt ja Tyrallion. Und wenn du Tyrallion dann anklickst und liest, was er dazu sagen hat, ich glaube, nur da kann man diesen Text lesen, da sagt Tyrallion sowas, es scheint so, als wären Horde und Allianz verbündet und alles wäre in Ordnung. Aber es ist in Wirklichkeit viel komplizierter. Mehr sagt er da nicht.
Ja, du hast ja hinterher auch noch ein bisschen Neckigkeiten zwischen ihm und der alternativen Thrall-Dame, der Anführerin der
Dingsbums-Orks. Ja, ich vergesse auch mal ihren Namen.
Ja, aber ich auch.
Die Magar-Orks.
Genau, die Magar-Orks-Anführerin. Also die
einfach, hat auch so einen schwierigen Namen. Der
ja, ist nicht die ganz ist, einfach ist Thrall-weiblich fertig. Und der hat ja so ein bisschen. Und ich glaube, die haben ja tatsächlich auch nochmal die Voicelines geändert gehabt von Aleria zu dem Zeitpunkt auch. Wo einfach nochmal klar sein sollte, dass, ja, wir haben schon Frieden, aber natürlich nicht zu sehr Frieden. Also ich glaube, sie hängen ein bisschen da drin, allen Spielern einzutrichtern, Mädels, wir haben jetzt halt einfach gerade mal hier so einen Waffenstillstand, lass die doch mal ein bisschen, aber wir dürfen es nicht zu sehr machen, weil sonst, weißt du, ich glaube, that's the problem einfach gerade.
Ja. Geyara heißt die,
ne? Ja, genau,
Geyara. Also ich bin bei der Aussprache bin ich immer nicht ganz sicher bei ihr, aber ja, Geyara, so würde ich es aussprechen.
Ja. Aber ja, das unterstützt, finde ich, halt das noch mit Illidan und dass die da einen ganz anderen Weg gehen, mit Beleda, das Licht, die Weltenseele, da passt so vieles jetzt, dass wir so Richtung Licht gemünzt werden, weg von den Titanen kommen.
Ja, aber um auch wieder Chris Metzen zu zitieren, eine Conspiracy, eine Verschwörung ist hier am Werk.
Ja.
Und ich glaube, da kommen wir jetzt auch direkt in die Kampagne einsteigen.
Gerne.
Und zwar relativ zu Beginn würde ich anfangen. Weil ich finde, also zumindest bei mir war es so, dass ich in dem Moment so dachte, irgendwie, und ich kann es bisher jetzt noch nicht richtig hundertprozentig entschlüsseln. Also, wir gehen dann in diese Herzkammer, weil, also Thrall und Jaina und so weiter haben ja ihre Vision und dann denken sie sich, alles klar, lass mal zum Sprecher gehen. Dann gehen wir in die Herzkammer, das ist ja quasi Pre-Patch.
Ja.
Und dann macht Magni, genau, dann aktivieren wir die Herzkammer, diese Konsolen, Magni versucht mit Azor zu kommunizieren, Magni empfängt irgendwas, aber es überwältigt ihn und er fällt in Ohnmacht und dann hauen wir irgendwelche Mobs auf die Nüsse und dann War Within Start. Magni wacht wieder auf und Magni sagt, dass er eine Vision von Azoth bekommen hat, dass wir nach Kas Al-Ghar müssen, weil eine Maschine der Titanen in Gefahr ist. So ungefähr.
Genau, und dass es so überwältigend war. Und ich sag direkt, das war ein Fake Call.
Ja, genau. So, und da müssen wir jetzt direkt drüber reden. Mit wem hat Magni über all die Jahre gesprochen?
All die Jahre mit Azeroth. Dann hat Azeroth mit ihm aufgehört. Und er hat jetzt nicht Azeroth gehört. Safe Call hat er jetzt nicht. Hat er Beleda gehört? Ich glaube nicht. Beleda war vielleicht der Resonanzkristall. So diese Weiterleitung. Aber es war Xalathas, die diese Falle vorbereitet hat, damit wir mit Dalaran dahin gehen. Und vor allem, alle denken ja, oder ich glaube, das große Denken ist, dass Xalathas einfach nur die Waffen haben wollte, also diese Schöpfung, Säulen der Schöpfung. über Kaas Algar, um sie, diese zu nutzen. Ich glaube ganz stark, sie wollte, dass eine riesengroße Expedition die größten Menschenmasse überhaupt auf dem größtmöglichen Fels, bewegbaren Felsen zu ihr kommt, dass sie Neruba erschaffen kann. Weil die braucht die Humanoiden, wird ja in der Kampagne erklärt, die braucht Humanoide, um die aufgestiegenen Neruba zu erschaffen. Ohne die geht es nicht. Das heißt, sie brauchen eine Riesenansammlung von Menschen. Dalaran ist the only thing, was du kannst nehmen.
Oh Gott, ganz viele Dinge. Ich weiß nicht, wo ich anstrengen soll. Also erstmal deine Idee, dass Xalatas diejenige war, die Magni die Vision gegeben hat. Mhm. Finde ich gut. Ist auch eine meiner beiden Kandidaten. Also ich habe gerade zwei im Rennen. Deswegen Xalatas ist die eine. Und ähnlich wie du gesagt hast, dann ist es dieser Plan, dass Xalatas wollte, dass wir da hinkommen, damit Dalaran vernichtet wird, abstürzt, damit sie Energien aufsaugen kann, damit sie sterbliche Überreste hat, damit sie vielleicht auf einen Schlag vielleicht mehrere Leute vielleicht töten könnte, wie Khadgar oder so. Dass das so irgendwie der Plan war. Mhm. Das sehe ich sehr, sehr gut. Das ist, passt auch zu Xalatas, das ist so ein bisschen ihr Vorgehen. In den eigenen Reihen infiltrieren. Das hat ja sowieso ein Dalaran gemacht mit den Rate 6 infiltriert und die Verteidigungsanlagen quasi überlistet. Mhm. Das passt alles super gut. Das ist auch ihr Vorgehen immer. Sie schnappt sich immer einen der Anführer und entweder flüstert sie ihm ein, übernimmt ihn oder sonst irgendwas, um dann uns irgendwo hinzubringen, irgendwas kurz, zu tun zu lassen.
Kurz noch einwerfend, auch das erste Cinematic, wenn der Neruba-Angriff oben kommt, ist die Königin Anzurek, die sagt, tötet sie nicht, wir brauchen sie noch. Und dann werden ja die ersten verschleppt durch Portale nach unten. Das ist Daher ziehe ich halt das.
Übrigens, wenn man Schattenpriester gespielt hat, ne, in Legion und die Artefakt-Wissen-Forschungstext über die Klinge gelesen hat, dann liest man da genau das Gleiche. Also das Vorgehen von Xalatas war auch damals so. In Sulaman war es genauso, dass sie auch auf einen der Anführer eingeflüstert, den sie dazu gebracht hat, den Xetrax wieder zu beleben. Es war auch mit den Dunkeleisenzwergen so, wo sie dann die ersten Skaden erschaffen hat in ich habe vergessen, wie der Ort heißt, da wo auch die roten Drachen gefangen sind und so weiter.
Ja, genau.
Grimbatol.
Genau. Ja, wussten wir alle.
Und so weiter. Genau, das ist das typische Vorgehen von Xalatas. Deswegen passt das sehr gut. Ist auch eine absolut valide Erklärung aus meiner Sicht. Auch übrigens, es gibt ja auch ein Zitat von Xalatas über Magni, nämlich Magni wurde zum Bauern gemacht. Und dieses Schachspieler-Inszenierung, ne, also dass Xalatas so tut, als wäre sie eine Schachspielerin, hast du auch in dem Ashkahed-Video mit König Netheris und so weiter, wenn sie am Ende so über diese Figuren wie so eine Schachspielerin steht.
Ja, auch, dass sie es so zugibt, quasi diese Züge zu zeigen, ne? Das ist ja auch ihr Punkt. Wo ich es auch gerade im Chat lese, genau, sie, auch die Maschine da unten, zweite Zone, schallenden Tiefen, die konnte ja wirklich nur starten durch die leeren Energie, aber auch durch die Energie des Magni, diese Steinform hat ja so einen besonderen Namen, es gab ja schon mehrere von ihm, haben wir ja gelernt jetzt. Und diese beiden Mächte mussten
Träger oder so,
genau,
oder Fragger.
Diese zwei mussten ja zusammenkommen, um die Maschine überhaupt zum Laufen zu bringen.
Ja.
Sonst wäre sie ja eben. Also das wäre ja wieder der Bauernopfer, weißt du?
Ja, absolut, absolut. Bei diesem Fragger-Ding, kurzer Exkurs, weil ich will kurz drei Sätze darüber sagen eigentlich. Ja. Nur, ob du das genauso verstehst wie ich oder ob du da eine andere Interpretation hast. Und zwar, als die gesagt haben, dass Magni ein Fragger ist oder Träger, keine Ahnung, wie wir es jetzt aussprechen sollen. Ich glaube auch bei den Audio-Files jetzt mal so ausgesprochen. Sagen die, dass sie diese Fragger größer in Erinnerung haben.
Ja.
Und ich habe darüber, also entweder meinen die damit, okay, das waren keine Irdenen, sondern Vrykul oder irgendwie sowas, aber glaube ich nicht, sondern ich glaube, damit ist nur gemeint, die Irdenen sind ein bisschen größer als die Zwerge. Genau. Also es ist ja so ein Effekt von dem Fluch des Fleisches, dass die auch kleiner werden, wie die Vrykul zu Menschen werden und die Irdenen zu Zwerge, die werden ja immer ein bisschen kleiner.
Genau.
Hast du das auch verstanden?
Ja, ich denke, dass die eigentlichen Träger waren vorher Irdenen und dadurch etwas größer. Ich denke auch, diese Träger sind quasi die Nachtkrieger von Elun, nur halt dann die Erwählten von Azeroth, was weiß ich. Und wir wissen ja schon, bei den Nachtkrieger von Elun hast du halt nicht nur einen Buff, sondern auch einen Debuff. Und hier ist der Debuff halt, dass du zu Stein wirst, emotionslos wirst und alles Mögliche. Und jetzt ist er ja quasi befreit und kann ja auch wieder Emotionen und alles mitnehmen. Deswegen würde ich sagen, das passt doch viel mehr in dieses Bauerntyp und dass Xala ihn halt hingelockt hat und das alles von ihr so weit geplant war. Komisch ist nur, was ich da nicht so verstehe, ist, dass die Maschine jetzt in unserer Hand ist. Will sie, dass wir Irdane vielleicht sogar, also ist das jetzt ein Rückschlag für sie? Weil ich empfinde es nicht so. Ich empfinde, der erste Rückschlag war wirklich jetzt am Ende der Kampagne, so nach Side Legion, so der erste. Aber ich empfinde das nicht wirklich als Rückschlag, sondern eventuell ist es noch geplant für die Zukunft. Sprich, sie hat was vor mit den Irdanen, hat vielleicht so einen Knopf, wo die direkt alle ihr dienen oder so. Schwierig. Ja,
ist sehr, sehr schwierig. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten, was Rückschläge betrifft bei Xalatas. Es könnte sein, dass sie so ganz viele Pläne parallel verfolgt und dass viele gescheitert sind, aber dass das für sie jetzt nicht so ein großes Problem ist, weil sie so viele Pläne hat, dass sie sich denkt, einer wird schon funktionieren. So ein bisschen Brute-Force-Methode, würde man in Informatik sagen.
Ja.
Dass das nicht so wild ist, dass sie vielleicht nicht alle Irdenen zu Skaden bekommen hat, dass nicht so wild ist, dass Khadgar vielleicht doch überlebt hat oder so, dass es vielleicht so ganz viele Pläne, die sie parallel verfolgt. Oder den Move könnte man jetzt auch machen, fände ich aber nicht so gut, wenn man sagt, das ist dieses 5D-Schachding. Ja, sie will uns so in Sicherheit wiegen und so. Finde ich nicht gut.
Schwierig. Also, was ist denn jetzt in Dalaran deine zweite Option? Warum?
Die zweite ist, Magni hat nie mit Azoth gesprochen, sondern er hat über all die Jahre mit Eona gesprochen. Begründung, Eona war der einzige Titan, der sowieso noch zur Verfügung stand. Das ist das Erste. Das Zweite, wenn du in Antorus der brennende Thron bist und Richtung Eona dich bewegst, da gibt es ja dieses Portal, wo du durch musst, dann sagt Magni, ich höre eine vertraute Stimme. Und er denkt erst, er hört Azoth und dann entpuppt sich das als Eona. Das ist der erste Hinweis. Mhm. Der zweite Hinweis, jetzt haben wir in The War Within Belida, ne? Und da wird auch häufig gesagt, Resonanzkristall, das ist so ein Wort, was da häufig benutzt wird. Das heißt, es wird irgendwie verstärkt. Und ein Titan, der da sehr viel Einfluss hat, neben Archelos, weil da sind halt die Irdenen, ist Eona. Ja. Eona findet auch überall Erwähnung. Du hast diesen Baum dort, wahrscheinlich der ehemalige Weltenbaum. Du hast die Harunia als Volk und so weiter und so fort. Eona nach wie vor versucht, quasi das Interesse der Titanen durchzusetzen. Dazu passt auch diese Geschichte mit diesem Träger. Also, dass die eigentlich Sprecher der Titanen waren und auch deren Direktiven durchgebracht haben und so weiter. Also, das wäre die andere Lesart, dass tatsächlich Eona diejenige ist, die uns die ganze Zeit leitet, beziehungsweise Magni leitet.
Also, ich glaube nicht, sonst hätte die uns in den Taurus, glaube ich, schon irgendwelche Hints darauf gegeben. Weiterhin ist es ja nun mal die melodische Stimme, wie sie sprechen, wie Welten, Seelen und sowas sprechen. Hat er vielleicht deswegen gemeint, eine vertraute Stimme, weil er einfach nur eine Melodie erkannt hat, so wie Welten, Seelen ja nun mal kommunizieren. Ich glaube nicht, dass es Eona ist. Passt da nicht so ganz rein. Auf jeden Fall hat Eona da unten was mit zu tun und wird auch was mit zu tun haben. Ich denke aber eher, dass sie überrascht sein wird. Oder dass wir sie befreien endlich von der Ordnung.
Es gibt noch mehr dieser Sachen. Ne? Also es ist jetzt, wenn du zum Beispiel schaust, also ich glaube nicht nur Magni wurde in Ehre geführt. Wenn du zum Beispiel die Chroniken liest, wenn es darum geht, wie Azoth entdeckt worden ist. Das ist ähnlich. Da heißt es, das Lied des Lebens hätte Agrama gehört und so weiter. Und dann hätten sie Azoth entdeckt. Jedes Mal, wenn es irgendwie darum geht, irgendwie Entscheidungen zu treffen bei den Titanen, ist es ja Eona, die den Ton angibt. Das ist ja generell so ein bisschen komisch, weil man denkt immer, Amantul ist der Chef. Aber als sich darüber gestritten wurde, wie zu verfahren ist bezüglich der alten Götter und der leeren Fürsten und so weiter, hat Eona gesagt, dass sie daran erinnert, dass sie einen Eid geschworen haben, jegliches Leben zu beschützen.
Hast du halt auch, das steht, dass Amantul ihr den Baum rausgerissen hat, ne?
Das stimmt. Das stimmt. Das widerspricht dem.
Ist das vielleicht neue und alte Lesart? Kann das sein, dass das so ein bisschen neuere Erzählung ist, dass Eona dann doch die Gefangene ist?
Das ist so schwer. Also vor allem, wenn wir diese Geschichte erzählen wollen, dass Eona kein wirklicher Titan ist, ne? Da kannst du sogar so weit gehen und sagen, Eona ist Elun. Ich wüsste keinen wirklichen Grund, der dagegen spricht, außer dass Leute sich aufregen würden.
Dann würden sie sich krass aufregen, ja, das stimmt schon. Aber, Avatar
ich sehe von ihr. Inhaltlich kein Widerspruch tatsächlich.
Nee, stimmt. Also das stimmt. Es kann natürlich einer ihrer quasi Eona ist Master Chief of Lebenstitans und Eona war halt eine, ne? Quasi wie die Winterkönigin ist Elun da drüben und die haben wir auch noch nicht berührt und sie ist halt wie nicht der Primus, der wäre auch zu hoch. Ich sag mal so, die von der Bastion. Die war zwar krass, aber irgendwie war die untergeordnetste von allen. So, der Primus war der krasse General, Stratege bis zum geht nicht mehr, hatte Pläne bis zum geht nicht mehr. Der Revenrev war halt absoluter Goat-Boss-Megatyp so. Ja, die waren alle ein bisschen krasser. Und Adenwald, ganz klar, Winterkönigin, war wohl die mächtigste von allen, so vom Gefühl her. Aber die in der Bastion war halt so, ja, die wurde auch von Anduin weggeklatscht. Weißt du, das war halt sehr wild. Sowas halt. Ja.
Also, die Winterkönigin könnte halt gut das blaue Kind sein. Ne? Also,
ja.
Also, wenn du das so auf Pompils anschießt, Sagaras, die weiße Lady of Elun ist Eona und die Winterkönigin ist das blaue Kind.
Ja,
und dann sind
wir
Truppe beisammen. Also, es passt alles. Ich sehe da tatsächlich eigentlich keine Widersprüche zu, wenn man das so deuten will.
Mhm. Weil ich da gerade noch gelesen habe, weiß nicht, würd ich mal kurz noch reinfragen, ob du das siehst. Vielleicht will sie auch einen mächtigen Schlag führen, dass die alle Irdanen zu Skardien werden. Das könnte auch was sehr Geiles werden, warum dann in Last Titan in Uldur und so sind, weil wir sagen, oh nee, wir müssen die reinigen, bevor die alle zur Leere übergehen. Das ist dann so Midnight-Ende oder so, kann man da sehr geil bringen. Wäre eine coole Idee tatsächlich.
Ich war gerade gefragt, wie was mit Norgannon ist. Ich sehe Norgannon, wenn wir jetzt diese Shadowlands-Parallele haben, Norgannon ist wie der Primus.
Ja.
Norgannon ist so im Hintergrund oft, so sehr strategisch, kontrolliert irgendwie durch Magie und ähnliches, die Geschicke und so. So wie Amatul ist vorne, er ist halt wie der Jane, also er ist am Machen und Tun und sonst irgendwas. Aber die ganze Basis dafür, Herrschaftsmagie und ähnliches, stammt Amatul dann wieder von Norgannon.
Ich würde sagen, nee, der Jailer ist ja eh sogar so ein fünftes Außen am Rad gewesen, weil er war Orakel. Ich würde sagen, Amatul war wenn dann Revendreth, also hier unser guter Graf, oder sogar die Winterkönigin, weil absolut mächtig.
Weiß ich nicht, also ich wollte jetzt vor allem natürlich auf Norgannon aus, ne? Also Norgannon ist halt so der...
Der Stratege, das passt schon.
Der Stratege, derjenige, der extrem viel Wissen hat, derjenige, der sowieso auch ein bisschen schwierig zu deuten ist. Das ist beim Primus genauso. Ne, beim Primus denkst du die ganze Zeit so, ja, okay, du bist der Megastratege, warum bist du dann gefangen genommen worden und so. Und dann hat er aber auch immer noch so ein Ass im Ärmel, auf einmal diese Forge of die Crown of Wills, so hieß sie, ne? Die Krone des Willens. Das ist so ein bisschen so, wie Norgannon auf einmal diesen Schutzzauber um die Seelen gezaubert hat. Also ich finde, die haben sehr ähnliche Funktion, wenn man so will. Es könnte sein, wenn man ganz wild werden will, dann hast du sowas wie Nostormu und Morosond, dass Amantul in ferner Zukunft zu Norgannon wird. Nur, dass Amantul die Zeitlinie ausgesucht hat, wo er gut bleibt.
Ja, sein Backup quasi, sowas in die Richtung. Aber ja, ich würde auch Norgannon ganz klar zu den korrekten Titanen, also zu den ursprünglichen Titanen zählen. Ich glaube, Eona, Agramas, Sagaras sind nicht ursprünglich.
Ja, ich würde es tatsächlich ganz hart machen und an den Esi und Vanir festmachen. Das heißt, alle blauen Titanen sind wirklich von der Ordnung und so weiter und alles andere wurde konvertiert.
Ja.
So einfach ist es.
Ja, definitiv. Bin ich dabei. Also bin ich definitiv dabei. Kommt auch super geil. Und das könnte so The Last Titan sein, dass wir Sageras als der letzte Lebende, der quasi ja wirklich lebend ist. Die anderen sind ja quasi immer noch tot, auch wenn die Seelen da sind. Aber sie sind ja tot, körperlich gesehen. Und dass dann er kommt und alles wieder ins Reine bringt, wir mit ihm quasi alles wieder ins Reine bringen. Der hat einen langen Quatsch mit Illidan gehabt. Illidan will wahrscheinlich kommen und sagen, ich muss euch was erzählen, das glaubt ihr mir im Leben nicht. Und ja.
Ist halt, also Kaskarov wurde zum Beispiel versklavt, um die Elemente zu beherrschen. Das war ein Interesse der Titanen. Das konnten sie sonst nicht. Ja. Kaskarov als krasser Schmied, der war dazu in der Lage. Eona war, um das Leben zu kontrollieren. Sagaras und Agramar waren dazu da, um vielleicht Kontrolle über Licht und vielleicht auch Chaos zu gewinnen. Das Problem war, dass Sagaras nicht beherrschbar war. Sagaras hatte zu viel Willen, zu viel auch Einsicht. Dieses, dass sie ihn dann alleine losgeziehen lassen haben als Soldaten. Das war diese ähnliche Jailer-Geschichte so. Der Jailer hat alle menschlichen Schicksale gesehen und irgendwann hat er gerafft, hey, Moment mal, ich wurde die ganze Zeit belogen. Bei Sagaras war es genauso. Der hat eine Schlacht nach der anderen über Millionen von Jahren geschlagen und irgendwann hat er gerafft, Moment mal, ich werde hier nur benutzt. Und
kann es auch kann sein, das nicht sein? Guck mal, kannst du dir vorstellen, dass die Dreadlords vielleicht den Ring um Sargeras gelöst haben? Wenn wir jetzt wieder um die Ringthematik kommen, die um Azeroth rum sind und sie wahrscheinlich gefangen halten oder ordnen, das sind vielleicht die Ringe der Ordnung, damit sie geordnet wird und dann so gebärt ist, dass da vielleicht dann so gewisse, wie der Primus also, eben diese Fesseln hatten und diese sind einfach bei Sargeras gelöst worden und dadurch hat's Klick gemacht, aber weil dann so viel gekommen ist, ist er halt auch durchgedreht, ne?
Ja, also ich glaube, das kann man sogar sagen. Ne? Also ich will jetzt Sargeras nicht sagen, der hat immer gut gehandelt dann, sondern der ist schon übergeschnappt. Aber wer will es ihm verdenken in dieser Situation?
Ey, völlig.
Ja, aber ich sehe das sehr gut, was du sagst. Ne? Also Sargeras ist ja auch mit Herrschaftsruhen vollgemacht. Das ist natürlich eine Interpretation. Komplett. Es sind erstmal nur Runen. Ne? Aber auch das Schwert sieht aus wie eine Runenklinge und so weiter, genau. Das heißt, es sieht so aus, als wäre er von Amantul oder Norgannon beherrscht worden. Einer von den beiden wird es gewesen sein oder beide. Wo wir wieder sind, von wegen Norgannon könnte derjenige sein, der dann auch diese Herrschaftsmagie mit dem Primus zusammen entwickelt hat. Denn der Primus, einer der Erinnerungen, die man dem Primus gibt, ist die Erinnerung an Norgannon.
Ja, genau.
Da haben wir auch wieder die Brücke. Und die Nasrezim sind ja aus dem Reich des Todes. Von Denatrius. Dementsprechend wissen die Nasrezim von der Herrschaftsmagie. Das heißt, vielleicht hatten die Möglichkeit, ihn so kurz davon irgendwie zu befreien. Mhm. Weil sie wussten, wie sie das kurz aufhebeln konnten. Mhm. Und bestimmt hat die Nasrezim auch gleichzeitig 1000 Lügen erzählt, weil die Nasrezim das immer machen. Aber das hat gereicht, um Sargeras aus diesem Bann vielleicht zu befreien tatsächlich.
Ja, und ihn halt durchdrehen zu lassen. Und wer weiß, was da noch auf ihn zugekommen ist in der Zeit. Das wissen wir ja nun mal nicht. Und das ist ja was man noch in die zukünftige Geschichte sehr schön reinstecken kann. Dass da noch dies und das ist passiert und bumm, alles macht einen Sinn. Ne? Alle Zahnräder klinken ein und wir haben es dann. Die Frage ist nur, jetzt wo er im Gefängnis ist, sind da vielleicht die Fesseln nicht mehr aktiv? Ist da vielleicht oder kann da vielleicht der Zustand von ihm runterkommen? Sehen wir einen Sargeras in seiner ursprünglichen Art und Form, der aber wieder crazy normal ist? Also logisch denkt. Das wäre so brutal, wenn wir einen Lichtsageras quasi zurückbekommen, der komplett klar aller Sache ist und der gegen Dimensius dann fightet. Und wie wir schon so oft gesagt haben, ey, wir sehen an der Skybox oben einfach diesen Fight. Ich sehe ihn. Das ist so geil.
Das Spannende ist, wir wissen halt nicht so hundertprozentig, in welchem Zustand das Pantheon ist. Das letzte Mal, als wir sie gesehen haben, sahen die alle super K.O. aus. Die hatten keine Energie mehr. Die waren so erschöpft, die konnten gerade mal sitzen und selbst das nicht so richtig.
Ja.
Und technisch gesehen ist Eona so die einzige, die halt nicht komplett getötet worden ist. Mhm. Und Sargeras halt. Und dann ist da Illidan noch. Und wenn wir jetzt so ein bisschen überlegen, dass die drei sich unterhalten, Eona, Illidan und Sargeras. Ich glaube, dann könnten die relativ schnell dahinter kommen, dass Amantul und Norgannon nicht die nettesten Kerle sind.
Völlig. Was hältst du denn dann auch noch von dieser wahnwitzig geilen Idee, dass quasi ein bisschen was geplant wurde, als die Titanen sind ja dann in die Wächter gekommen, ne, in Odin und so weiter und so fort. Und die waren ja dann jetzt in der Nähe von Azeroth während Legion. und konnten vielleicht mit Odin oder so, mit den wirklich noch treuen Wächtern, was Tür und so wahrscheinlich ja nicht gewesen wäre, gut, Tür war da eh platt und die anderen waren eh durch, aber Odin wäre so wahrscheinlich noch derjenige gewesen, mit dem ein Norgannon und ein Amantul Kontakt aufgenommen hätten, wenn sie Pläne hätten. Und der bereitet gerade im Hintergrund vielleicht seine Himmelsfestung, aka Herrschaftsfeste der Dominanz, vor, zapft Azeroth an, um die Titanen wieder mit Azeroth zu beflügeln, dass sie sich einen neuen Körper basteln können. Das sehe ich auch, das könnte auch sehr geil sein.
Also, wenn jemand das gerade macht, also neue Körper für die Titanen irgendwie schmiedet oder irgendwie sowas, dann sehe ich da auch Odin. Also Odin ist derjenige, der es machen würde. Die anderen sind, vielleicht holt er sich auch Hilfe. Also es ist jetzt nicht so ausgeschlossen, dass er nach Ulduar geht und Mimiron und so weiter um Hilfe bittet. Die existieren noch und die sind, soweit wir wissen, auch immer noch den Titan treu und so.
Ja.
Dementsprechend, das sehe ich auch. Er hat auch ja diesen Satz gesagt in entweder Battle for Azeroth oder Legion, ich weiß es nicht mehr genau, wo er meinte, ich muss mal wieder zu meinen Titan-Hüterbrüdern oder so ähnlich.
Mhm.
Genau. Von daher, ich sehe das schon. Also, dass die Rückkehr der Titanen vorbereiten. Insbesondere, weil wir wissen ja auch, dass wir in The Last Tide nach Ulduar zurückkehren.
Mhm. Genau, deswegen meine ich.
Das muss ja einen Grund haben.
Ja, imagine, stell dir vor, so ein Legion irgendwelche Quest rein, was wir halt Odin gebracht haben oder so, nutzt der, um die Körper zu bauen oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ah, wäre sehr geiler Plot-Twist. Würde ich feiern, tatsächlich. Würde ich sehr feiern.
Ich finde es auch interessant, jetzt Archie, das wird ja jetzt wieder relativ viel erwähnt, was ja auch normal ist, weil wir mit den Irdenen zu tun haben. Lore-technisch ist der deaktiviert. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, wie das so aussieht mit Archedas. Der gilt nicht als tot, sondern wir haben den irgendwie, was immer das genau heißen soll, auf die Mütze gehauen ist deaktiviert.
Ja, aber das könnte ich wohl
wieder reaktivieren.
Da sehe ich schon ein Tür, der kommt und der dann weiß, wie man den reaktiviert. Also das sehe ich, das sehe ich schon.
Also dass Tür das macht, weil das ist ja auch sein Buddy, ne? Also Archedas und Tür sind ja zusammen losgezogen damals gegen Logan.
Auch eine Inaria sehe ich dann wiederkommen, dass sie die auch irgendwie zurückholen. Und dann ist ja dann sowieso, ne? Inaria und ist ja auch so ein bisschen, sag ich mal, goldleuchtend. Auch da sehe ich dann noch
dieser Maiden gewesen.
Genau, dieser Maiden. Aber vor allem sehr goldig. Ähnlich wie die Maid in Karazhan auch, was auch ganz interessant ist, die Maid in Karazhan mit Medivh und so weiter und so fort. Es ist sehr, 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 lichtlastig.
Strange, dass sie da ist, ne?
Ja, das ist mehr als strange. Die Geschichte um die ist halt wirklich crazy, dass er sie da hat. Als Replikat irgendwas war das. Ich weiß die Geschichte nicht mehr genau. Gibt's auch nicht viel zu. Auf jeden Fall ist es ziemlich wild. Aber gehen wir mal weiter. Also wir sind halt noch gerade in Magni ist wieder wach. Damit wir so ein bisschen den Strang jetzt noch vorführen. Magni ist wieder wach. Ja. Drenten zeigt sich. Drenten war ja nur kurz Drenten, das wissen wir auch, ne? War ja nur.
Ja. Bin ich übrigens sehr stolz drauf. Wir beide haben das, glaube ich, schon vor Monaten gesagt, dass Drenten uns verraten wird oder dass Salatas
ja.
ist. Hat, glaube ich, kaum ein Spieler mitbekommen.
Ja, ich habe eine News 4 Monate davor gemacht.
Ja.
Eine News 4 Monate davor, dass Drenten Xalatas ist. Weil's ja, aber,
weil es so, ja, es, also es war irgendwie, klar. Aus meiner Sicht war es ziemlich offensichtlich so, auf einmal zaubern sie irgendwie so einen Typ hervor, den keiner mehr auf dem Schirm hatte und der eigentlich als entweder tot, verschollen oder sonst was galt.
War schon wild auf jeden Fall, der Dude, ja. Ja, aber dann, wie gesagt, Dalaran rüber, stürzt an der Küste ab, Khadgar, müssen wir uns, glaube ich, nochmal richtig für ausholen, ich glaube, das bringt jetzt nichts, aber dass Xalatas darüber ist und bleibt für mich ein riesengroßes Geheimnis, außer sie wollte wirklich super viele Menschen da haben. Also, dass sie einfach Human hat, um eben diese Neruber zu erschaffen, wo ich immer noch denke, dass wir die vielleicht Ende The War Within vielleicht als verbündetes Volk noch bekommen, weil sie uns dann folgen. Das kann einfach sehr gut sein.
Also, ich hab Ich bin gerade unsicher, womit ich anfangen soll. Entweder mit dem, was du gerade gesagt hast, ne, was hat Xalatas vor?
Ja.
Oder dass wir kurz nochmal über die Zerstörung von Dalaran sprechen.
Reden wir über die Zerstörung, dann sind wir chronologisch.
Okay. Genau, dann bleiben wir bei der Zerstörung. Also, die Zerstörung von Dalaran finde ich super interessant, weil die Art und Weise, wie das passiert, die ist für mich spannend. Sie benutzt halt dieses dunkle Herz, um die Energien von Dalaran zu transformieren.
Ist es von Dalaran?
Ich glaube vor allem von den Verteidigungsanlagen, ehrlich gesagt.
Ich glaube, die Verteidigungsanlagen haben wir nur deaktiviert. Ich denke, sie hantiert da, wenn du die Strahlen siehst und wie viele, wirklich mit den Weltensäulen.
Ja, das hast du gerade eben schon gesagt. Da bin ich mir nicht sicher, ob die wirklich in Dalaran noch sind. Also ich weiß, dass das so aussieht im Spiel. Das Problem ist, dass wir gerade mal das Sargeras, die Säulen der Schöpfung, benutzt haben,
ja,
um da aufzumachen und so weiter.
Aber in den, BFA haben wir wiederum was benutzt, und zwar den Gezeitenstein. Und genau, das spricht dafür, dass alle anderen außer der Gezeitenstein oder vielleicht dann auch sogar der Gezeitenstein wieder zurückgebracht sind. Das spricht sehr stark dafür.
Könnte sein, ja. Ich bin mir unsicher, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen. Also es könnte sein.
Ey, Dalaran hat an jeder Ecke Macht bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, das größte Macht, also nur Karazhan wäre krasser gewesen.
Ja, also sie sagt ja auch, ich glaube, sie sagt nur so such power, also ja, so viel Energie, so viel Macht. Und ich glaube, man kann da viel bemühen. Man kann, wie du gesagt hast, diese Säulen der Schöpfung bemühen. Es gibt diese geheimen Kammern, die man auch sieht, wenn man, oh Gott, diese Artefaktwaffen, Vorlagen und so weiter freischaltet. Jede Klasse
hat so drei Quests. Frostmagier, da musst du mal kurz in die andere Bank, in die Spezialbank von. Nee, das ist bei Alunef tatsächlich. Das ist die Spezialbank von Egwin. Da gehen wir rein.
Ja. Ja. Dann, es ist super viel Portalenergie, weil das Postcenter ist ja auch in Dalaran. Theoretisch dürfte übrigens keiner mehr Post gerade bekommen im Spiel. Müssen sie noch patchen, da haben sie vergessen oder so.
Stimmt, wir haben keine Post mehr jetzt eigentlich, ja.
Und das ist eigentlich voll crazy. Ich meine, es ist natürlich nur so eine, wie soll ich sagen, eine witzige Lösung dafür, wie Post in WoW funktioniert. Ja. Aber wenn man sich das mal vorstellt, bedeutet das, Dalaran hat ein Portal zu allen möglichen Orten im Kosmos.
Ja.
Das ist ja das Postsystem.
Vor allem hat ja auch Dalaran die Macht, sie kanalisieren ja nur die Macht aus Dalaran, um Dalaran zu transportieren. Nicht die Magier benutzen ihre Macht, um es zu transportieren. Das ist ja das Krasse, da muss man ganz genau in der Kampagne aufpassen, auch damals schon in Legion. Da wird ganz klar gesagt, der Rat darf das nur, weil er eben diese Schaltsysteme nutzen kann, um Dalaran zu transferieren. Aber die Macht selber, das zu tun, kommt von Dalaran, und das muss crazy viel sein.
Genau, und der Rat, weil, also du meinst jetzt den Rat der Sechs, genau. Es gibt auch den anderen Rat, der Rat der Tirisfal. Ja. Und der Rat der Tirisfal, der wurde ja ursprünglich gegründet, weil um Dalaran herum so viele Energien waren, dass sich immer wieder Portale in den Nether öffneten und Dämonen erschienen sind.
Haben wir auch deswegen in Dalaran.
Deswegen wurde dieser Rat von Tirisfal gegründet, dessen Aufgabe es war, gegen die Dämonen zu kämpfen. Das war ursprünglich mal der Grund. Und dann gab es immer den Wächter und so weiter.
In Legion gab es auch eine Questreihe, wo wir eben so ein Chaosportal in Dalaran haben, was sich durch sowas eröffnet hatte. War auch eine Fremdeinwirkung. Aber das mussten dann Hexenmeister kontrollieren. Die sind dafür da, deswegen dürfen auch die Hexenmeister unten in Dalaran sein, weil sie eben diese chaotischen Energien da kontrollieren sollen. Das ist denen ihre Aufgabe damit. Das ist so der Pakt, den sie haben mit dem Kirin Tor.
Genau. Und das ist aber eigentlich alles nur gerade extra Flavor. Ich will eigentlich über was ganz anderes sprechen. Und zwar nach den Zerstörungsmechanismus, den Xalatas dann benutzt. Also sie benutzt dann, also sie sammelt die Energie ein und dann transferiert sie die in leeren Energie und dann entsteht etwas, was ich persönlich beschreiben würde, als so eine Art Singularität oder schwarzes Loch.
Ja, bin ich bei dir.
Genau, und das finde ich deshalb so spannend, weil wir haben ja diesen Cinematic mit König Nepharis und so weiter. Mhm. Und als Xalatas da erscheint, da wird ja die Zeit angehalten. Und das ist auch so ein Effekt, den man bei schwarzen Löchern hat und so weiter. Das heißt, die bringen jetzt tatsächlich diese kosmische Leere auch in Verbindung mit diesen kosmischen Ereignissen wie schwarze Löcher und so weiter.
Was ich jetzt sehr geil finde. Das finde ich erstens, es ist spannend, beschreibt noch mehr die Leere, beschreibt dieses Grobe schon mal, wie ein Dimensius sich bewegen kann, wie die Zeit, warum die Leere nicht übertreten kann. So viel, dass da bauen die jetzt gerade dieses große Konstrukt auf, was riesengroß werden wird, safe, weil das merkt man einfach, wie vorsichtig sie da jetzt schon wie vorsichtig sie da jetzt schon rangeht. Und ja, es ist halt mega spannend. Es ist mega spannend. Aber glaubst du, das ist die King-Frage ja überhaupt, glaubst du, Dalaran ist kaputt?
Ja. Aber tatsächlich glaube ich das.
Also Katka das konnte sich halt nur retten und wegen...
Genau. Auflösung. Also wir machen ja jetzt diese... Genau, Katka konnte sich retten, weil er in dieser im dunklen Herz war. Und das wurde dann ja beschädigt oder zerstört. Ich glaube, er hat beschädigt. Das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber Dalaran ist erstmal zerstört. Es gibt Überreste. Und es gibt ja auch Weltquests. Also du gehst ja hin und dann rettest du Bücher oder zerstörst Sachen, die halt instabil sind und so. Also auf lange Sicht wird das darauf hinauslaufen, dass wir in Midnight entweder wieder ein neues Dalaran sehen oder eins, was gerade gebaut wird.
Hast du mein Video zufällig gesehen?
Nee.
Kurz angeeckt, hab da als kleines Video gebracht. Wir beide haben darüber gesprochen, bevor Gilneas gekommen ist. Da habe ich dir erzählt, dass sie ja diese Fahrrinne bei Gilneas gemacht haben, wo wir dann auch schon Wochen vorher wussten, dass da eine Schiffsroute dann hinterher kommt nach Bellamef und so weiter. In dem gleichen Zeitraum haben sie in Altarak die Map überarbeitet, am Dalaran-Krater. Und da haben wir schon gesagt so, ey, irgendwas ist hier ganz komisch. Und wir wissen, also das habe ich in dem Video behandelt, wir wissen, dass ein Team gerade an der Machbarkeitsstudie zu Housing arbeitet. Dalaran Krater da, es passt so vieles. Wir brauchen eine Zentrale für die Dalaran östlichen Königreiche. Dalaran ist, das riesengroße Problem mit Housing ist ja, kriegt für jeden irgendetwas. Dalaran ist für uns alle der Mittelpunkt, wo wir alle so sind und sagen, ja, ist schon geil so. Nicht jeder, aber der größte Schnittpunkt der WoW-Spieler ist halt Dalaran. Ganz klare Geschichte, muss man einfach so sehen. Wo, wenn nicht da Housing?
Kannst du auch so Distrikte machen, ne? So Horden-Distrikt, Allianz-Distrikt und so.
Genau.
Das wird schon funktionieren.
Und wie gesagt, wir haben in den Daten halt sehr vieles, was darauf schließen lässt, dass der Dalaran-Krater dann doch wieder aufgebaut werden würde. Ja. Weshalb auch Katka back in the game ist. Das ist halt, ja.
Vor allem das Problem ist mit Silbermond, darüber haben wir ja auch schon mehrmals gesprochen. Es ist sehr unklar, was mit Silbermond passieren soll, weil es ist ja offensichtlich, dass der Sonnenbrunnen ein Ziel von Xalatas ist. Und ob jetzt Silbermond zerstört wird oder im Angriff ist oder ein Raid ist oder whatever, aber einfach nur als friedliche Hauptstadt, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Also nicht in dieses Story-Konstrukt, wie es eingeführt wird. Also sehe ich noch nicht. Wer weiß, wir wissen wenig darüber, aber kann ich mir das noch nicht so ganz vorstellen, ehrlich gesagt.
Ja, aber das lässt auch die Zerstörung von Dalaran dann noch mal so ein bisschen, ja. Ich meine, nicht nur Katka steht wieder auf, die Stadt steht wieder auf. Das ist halt so, irgendwie muss das gerade so sein. Dadurch, dass Katka wieder so da ist, finde ich, muss Dalaran auch zurückkommen. Das ist halt irgendwie, das muss. Ich meine, sie wollten uns was wegnehmen, was nicht einer Fraktion was wegnimmt, wie Teldrassil, was scheiße war, was geil war, aber scheiße. Also die haben gemerkt, okay, es war geil, etwas so Krasses wegzunehmen, aber es darf nicht von einer Fraktion. Aber wir haben jetzt auch Bellamef gekriegt. Also es muss Dalaran. Egal wo, wenn man hinschaut, die Parallelen sind dazu da, dass Dalaran zurückkommen wird.
Ja, ich denke auch. Und ich glaube, die Spieler sind auch relativ cool damit, dass Dalaran zerstört wurde. Also ich sehe wenig Leute, die sich irgendwie darüber aufregen tatsächlich.
Emotional war es aber krass. Auf jeden Fall.
Ja.
Emotional war krass.
Obwohl ich wusste, oder du ja wahrscheinlich auch, ne, man wusste, Dalaran passiert was Schlimmes, ob es jetzt wirklich zerstört wird oder so, da waren wir uns unsicher. Es hat mich trotzdem gekriegt in dem Moment. Also das war schon heftig.
Ich wusste es tatsächlich, weil ich wäre auf der Gamescom eigentlich gewesen und hätte da ja auch einen Slot und so zum Stream gehabt und ich wusste von der Maschine. Das war so dumm. Ja. Das war so dumm. Das war wirklich doof. Ja.
Da muss ich auch sagen, ich habe so ein bisschen, diesmal war ich ein bisschen traurig in manchen Momenten, wo ich wusste, dass ich schon Sachen wusste, die halt Wendungen in der Story waren. Umso mehr haben mich alle Wendungen in der Story so richtig überrascht, wovon ich nichts wusste.
Das war auch heftig. Also durchgehend die gesamte Kampagne hatte so Plot-Twiste, wo du gedacht, Alter, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Also mein Lieblingsmoment, also ist glaube ich sogar nur eine Nebenquest, ne? Aber es sich offenbart, dass Merix Stahlader ist. Ich fand das so krass. Also das hat meinen Kopf explodieren lassen.
Das ist uns halt sehr gut gemacht, ja. Wobei, ich fand immer noch, also die Wendung, wie sie gezeigt haben, dass Tyralion ist halt auch nur ganz kurz so. Die Demenz-Quest kannst du sowieso. Im Ernst, Mann, ich habe einen Demenzfall und ey, du hockst da und denkst dir, Bruder, das kannst du nicht mal streamen, diese Quest. Also ich habe sie nicht im Stream gespielt, die Quest. Ich weiß warum. Ich werde sie auch definitiv nie im Stream spielen. Damals auf der Beta und dann habe ich sie auch schnellzügig ohne Lesen weitergemacht. Aber geht nicht. Wie krass tief diese Quest bitte geht.
Es gab auch Quests, wo ich den Tränen nah war. Also insbesondere bei diesen ganzen Irdinnen, ne? Also auch bei der Insel von Dorn, die dann irgendwann beschließen, sich deaktivieren zu lassen.
Ja.
Holy shit. Also ich meine, wenn man da so mitfühlt und mitliest und so und sich da wirklich drauf einlässt, das ist echt heavy, was die da durchmachen.
Ja, auch wenn wir mal dieses ganz normal Heroische hernehmen von Anduin mit Ferien und Xanatas und so. Im Ernst, das war kampagnentechnisch, auch wenn kürzer, wesentlich kürzer, müssen wir ganz klar, also kritisiere ich ganz klar, dass das wirklich hinten raus dünn wird, kurz wird. Aber ich glaube, wir hatten hier die kompakteste, krasseste Kampagne jemals. Definitiv. Ja. Also, das erinnert schon mehr an ein RPG-Game als ein MMORPG. Das war ja wirklich die fokussierte Story. Brutal.
Auf jeden Fall. Und es gibt viele Momente, die sehr krass herausstechen. Auch das heroische Opfer da bei diesen ganzen, bei dieser Metbrauerei und so. Das war ja auch ziemlich heftig so in diesem Kontext, dass der sich voll dann, und auch wie er es dann formuliert, so, dass er sich nicht für seine Edikte nur opfert, sondern für alle Irdinnen und so, das ist voll nice.
Das war ja auch so krass. Ich habe ihn gehasst in der Beta. Der war so ein unglaublich ätzender Charakter, weil diese Special-Dinger noch nicht da waren. Die hatte ich ja nicht mitgekriegt. Mhm. Und dann habe ich es ja jetzt noch mal gespielt und ich habe mir gedacht so, wow, ey, das ist der noch geiler Charakter. Richtig cool, Tiefe. Mhm. Deswegen, ich spiele jetzt ab jetzt ja auch keine Beta mehr, mache ich ja jetzt nicht mehr. Und ich weiß warum, weil das war insane. Aber weil du gerade sagtest, so dein heftiger Moment war das mit Stahlader. Ich muss sagen, mein heftigster Moment war tatsächlich das mit der Witwe. Dass die Witwe von Neferes ist, also dass es ihre Partnerin ist. Ich meine, wir haben mal drüber gesprochen gehabt, glaube ich, in der Beta, habe ich schon gesagt, so stellt euch mal vor, so das ist die Frau von der, aber das war halt aus Joke. So, das war so ein Burner und wie sie dann da mit ihr spricht, ich hab Pisse in den Augen gehabt, wie sie mit ihr spricht, ja, so, keine Sorge, du bist immer noch für mich und alles ist gut und ey, so,
yeah.
Du hast es gefühlt, ne, boah.
Ich finde allgemein die Neruba, die sie da eingeführt haben, auch der General, also Generälin, das sind alles so coole Neruba, also ich fand es schon fast ein bisschen schade, wie wenig sie dann an Quests bekommen haben, teilweise einige der Charaktere, aber selbst dieser ganz kleine, der dich da am Anfang abholt,
ja,
selbst das fand ich cool.
Ja, voll.
Der Bote da.
Ja, ich meine, ich mag
den Spinnling oder wie hieß der, glaube ich. Aber
die Zone
war,
ist halt,
das war nice.
Ja, yeah, ist so. Die Zone ist halt echt nicht meins, aber die Story rund um die Charaktere, und deswegen denke ich auch, dass wir die Neruba als spielbares Volk bekommen werden. Deswegen auch jetzt gerade noch so wenig, weil es halt dann noch
zuletzt war.
Ja, ein bisschen.
Aber ja, die haben wir auf und so. Ne?
Natürlich. Ja, natürlich. Und Armani kommen in Midnight.
Ich persönlich würde ja gerne Kobold spielen, aber
du nämlich nicht neben Kerze. Wir sind ein bisschen vor der Timeline gerutscht.
Richtig, ja.
Also, wir kommen in Insel von Dorn an. Dalaran ist kaputt hinter uns gelassen. Erstmal gewaltig. Der Punkt ist, der erste Punkt, der mich, obwohl das dann schon Endgame-Kampagne mit der Horde, da kommen wir noch drauf. Ich finde geil, wie die Irdenen rübergebracht haben, muss ich ganz klar sagen, wie die uns aufnehmen. Die Freyn, also die Freien quasi, ja. Absolut herzergreifend, wie die darüber kommen. Dagran, ich weiß nicht, wie oft, ich kann es nicht oft genug aussprechen, aber die Dagran-Entwicklung, wie sie ihn da reinbringen.
Oh, also von 0 auf 100, also
aber
wirklich
richtig
Dagran
geil.
Ist.
Aber nicht too much, so, weißt du?
Ja, aber für mich ist Dagran, also ich weiß gar nicht, Gott. Ich will nicht zu viel sagen, so in der Euphorie, ne? Aber Dagran ist direkt einer meiner Lieblingscharaktere geworden.
Ist doof.
Das ist voll heftig.
Aber auch, dass drumherum passt. Die Stimme im Englischen sowie im Deutschen passt Bombe. Mhm. Ist einfach perfekt. Was ich aber ein bisschen komisch finde, jetzt greifen wir wieder ein bisschen vor bei Dagran, ist bei wiederum dieser Weltquest, Weekly Quest, dass er nicht wusste, dass Azeroth die Welten sehen ist. Das ist crazy.
Ja. Das ist immer, ich meine, das was Ähnliches haben wir ja im Intro-Cinematic von The War Within, ne? Als Thrall und Anduin darüber philosophieren, was dieser strahlende Gesang ist. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, das ist jetzt kanonisch gesetzt, unsere Helden, unsere Experten, die hier wissen nicht so wirklich, was Azeroth ist. Also selbst dieses Ding, dass die eine Weltenseele ist und so weiter, Magni weiß das vielleicht so ein bisschen, aber die anderen haben nicht wirklich einen Schimmer. Ich glaube, die haben keine Ahnung.
Das ist, finde ich, sehr komisch. Ich meine, klar, sie haben es ja noch mal in der Prequest thematisiert, dass ja dadurch, dass er Diamant war, auch abgekapselt war von Dagran und von Moira. Übrigens auch das, ne, mit Moira und die Quest um den Streitkolben, einfach insane gut.
Ich finde Moira, ne, also ich weiß, du mochtest sie ja schon lange, ne, aber bei mir war die immer so ein bisschen so, ah ja, gut, das ist eine Zwerge. Mich interessieren noch Zwergen allgemein nicht so, muss ich leider zugeben. Ich mich auch aber nicht. Ich fand dann Moira dann so cool im Sinne von, die hat halt immer diese widersprüchlichen Emotionen. So, sie denkt sich so, haha, Dagran, der Enkel von Magni, aber Magni ist so ein Arsch gewesen zu mir und so. Und die bringt das voll gut rüber, wie sie diesen Zwiespalt ist bei diesem Familienverhältnis. Das ist
richtig. Ich finde auch, du hast einen der besten Tweets zu der ganzen Thematik, weil das war ja auch natürlich im Forum absolut thematisiert, Bullshit bis zum geht nicht mehr. Du hast den besten Tweet dazu rausgehauen, von wegen Ferin und Moira sind halt die Charaktere, die nicht aufgezwungenermaßen drin sind, sondern einfach perfekt fit. Also die passen einfach wirklich so gut rein und sind so gut rübergebracht worden und nicht, sie müssen jetzt irgendwie oder sowas. Nein, einfach Bombe. Wirklich Bombe.
Absolut. Das sind so starke weibliche Charaktere. Also wenn, keine Ahnung, man kennt ja dieses Tokenism, nennt man das ja, wenn man Frauen oder Ähnliches nur reinbaut, um sie drin zu haben. Und das finde ich hier null. Also die sind so stark aufgebaut. Die Tatsache, dass überhaupt darüber diskutiert wird, liegt einfach nur daran, dass Leute das noch nicht so gewohnt sind, starke weibliche Charaktere zu haben.
Ja. Wobei wir eigentlich in WoW das ja schon mit Sylvanas, Ashara und Tyrande und so, aber die waren ja auch immer sehr krass sexualisiert, die mussten ja krasse geil aussehende Elfen sein. Elfen. Die waren halt deswegen krass, weil die waren halt über Moira ist halt so, ja, jetzt kommt eine Zwerge, dass die nicht noch einen Bart hat, ist halt alles, ne? Hätte die noch einen Bart gehabt, ich glaube, dann wäre
das zeigt eigentlich auch alles so, ne? Sobald es kein Hottie ist, wird drüber diskutiert, ob es gerechtfertigt ist.
Deswegen fand ich halt, ja, oder Jaina, genau. Deswegen fand ich das so gut. Moira passt halt da Bombe rein und wie gesagt, diese Quest um Furchtbrecher, insane. Magni zurück und.
Auch lore-technisch die Sache mit Furchtbrecher und dass dann dieser Genosaurier da ist, ne? Ich bin noch bis jetzt am Rätsel.
Nicht nur der ist da. Du hast ja auch noch einen Quest-Mob von diesen Wurzelbaumlaufdingern mit diesem Genosaurier in der Insel von Dorn.
Botani, ne? Genau. Magiertöter oder irgendwie so haben sie ihn genannt.
Ja, ja, genau.
Oder Magierfänger irgendwie.
Der mit den Kobolden zusammenarbeitet, weil der wird ja von denen, da hat er ja 2-3 Kobolde bei sich.
Ich finde übrigens die Kobolde, ne? Ja. Also ich habe ja gerade eben Scherz auf gesagt, wie das Spiel Erfolg haben. Ist natürlich ein Scherz, aber ich finde die Kobolde als so ein, wie soll ich sagen, ein Fraktionsvolk. Man hat, nicht Fraktionsvolk, das fällt falsch, so ein Zonenvolk, das fällt das bessere Wort, ne? Die sind da drin, weil du brauchst halt irgendwelche Einheimischen in der Zone. Und ich finde, die passen da so unfassbar gut rein.
Kann ich dir hinzu sagen sogar? Die Dame, also die Dame hat auch noch ein Team, aber die Dame ist die Chefin davon, die Tuska in Dragonflight kulturell angereicht. Mhm. Die haben ein kulturelles Team angeheuert, nur für die Tuska. Die hat die Kobolde jetzt gemacht. Merkst du?
Ich habe mich in die, also die Kobolde sind aus meiner Sicht das bisher stärkste so in einer Zone exklusiv aufgebaute Folge. Natürlich gab es die Kobolde schon vorher, ist mir schon klar. Aber sie haben natürlich noch nie so viel Story bekommen, so viel Hintergründe, so viel.
Ja, vor allem nicht mehr Sätze als du neben Kerze.
Ja, genau. Also das erste Mal, dass sie wirklich mal ein paar Sätze gesagt haben, dass du Strukturen bei denen hast, Hierarchien, dass du mehrere Charaktere mit Namen hast und sowas alles. Das haben sie ja jetzt erst gemacht. Und ich finde die so unfassbar gut aufgebaut. Mhm. Also und auch kreativ vom Art-Design und so. Es ist wirklich.
Du merkst halt, dass da vorweg ein Team gegangen ist und gesagt hat, wir bauen jetzt eine Kultur auf, wie als wäre es ein echtes indigenes Volk. Und um diese Kultur wird dann Design, Sprache, alles Mögliche entwickelt. Und das ist, das merkst du sofort, dass das nicht ein dahingeklatscht ist. Ja. Keine Ahnung, das sind die Tolvir oder das ist dies, sondern das ist ein wirkliches Volk, was reinpasst. Schön.
Sie passen vor allem auch in die Kampagne rein. Also sie passen nicht nur in diese Zone rein, dass du das Gefühl hast, okay, sie braucht nur irgendein Zonenvolk, so wie die Zentauren, meinetwegen die Ebene von Lunare, die auch gut aufgebaut sind und so weiter. Mhm. Aber eigentlich mit Gewalt haben sie die da mit den grünen Drachen so ein bisschen zusammengewurschtet und so weiter. Die Kobolde mit dieser ganzen Thematik, der Kerze und die Dunkelheit vertreiben, was ja ein so eigen, also das ist ja, das definiert die Kobolde, ja. Mhm. Das passt halt perfekt, wenn wir mit Xalatas zu tun haben und mit der Leere zu tun haben. Das ist
cool. Der perfekte Fit. Diese Analogie dazu ist halt einfach enorm. Auch wie cool, selbstsicher die ja daherkommen, so der Typ, mit dem du als erstes mal, wenn du da anfängst zu questen, zusammenkommst, der ist einfach korrekt, der ist einfach ein cooler Dude, den würde ich sofort mit in eine Anhängerlunge mitnehmen, der ist einfach cool.
Er hat auch einen Satz gesagt, ich bin immer relativ schlecht, mich so an so Zitate zu erinnern, das ist tatsächlich eine Schwäche von mir. Ich bin, glaube ich, visuell so relativ stark mit Erinnerungsvermögen, aber so Zitate sind mir relativ schlecht. Aber er hat eine Sache gesagt, dann kann ich mich erinnern, nämlich, mehr Freunde ist gleich weniger schlimm. Das fand ich so süß irgendwie.
Ja, voll. Es ist auch diese zwischendurch, wenn man dann rangeflogen kommt und wie er dann noch so gerade fertig erzählt hat, der Moira, was man alles mit Ohrenschmalz machen kann, so. Ey, so einfach cool. Weiß ich nicht. Ich mag die Dudes. Ist mega. Ich glaube, wir werden unter der Folge Fangirl-Comments kriegen. Aber ich muss sagen, TWW ist bisher einfach extrem stark. Also, das, was Dragonflight lore-technisch nicht geschafft hat, macht TWW gerade um Längen wett.
Wirklich? Ja, sehe ich ähnlich. Also sehe ich tatsächlich ähnlich.
Ja.
Man kann jetzt im Detail kritisieren, natürlich. Und da gibt es natürlich immer was. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, also Warwolf in der Auftakt ist sehr, sehr stark, auch verglichen mit anderen Add-ons. Ich finde, ich weiß gar nicht, welches. Bei Legion habe ich mich, glaube ich, das letzte Mal so krass abgeholt gefühlt, wie jetzt gerade bei The Warwolf in.
Ja.
Das ja, sagt es, schon es, echt viel.
Ich finde. Was Dragonflight so das hatte, die Zahnräder haben nicht ineinander gepasst. Das waren sehr viele geile Sachen, aber die haben nicht zueinander funktioniert. Und The War Within ist, es läuft. Es ist, alles passt ineinander, alles funktioniert ineinander, alles ist flüssig. Es ist eine sehr gute Erzählung. Wie gesagt, die Kampagne war einfach unglaublich stark. Wir hatten sehr viele Videos, was wir in Dragonflight natürlich nicht hatten. Das bringt, glaube ich, auch noch mal sehr viel, dass wir da so viele Cutscenes hatten, Schnitte hatten, harte Cuts. Und so, das ist schon sehr, sehr, sehr gut für eine Story, glaube ich. Und hat hier auch sehr viel gebracht. Wir haben unsere krassen Charaktere dann. Thrall, das ist ganz klar Kritik, die ich habe. Aber ich denke, ich weiß warum. Weil Midnight wird halt sehr hordelastig werden. Es ist klar, dass wir jetzt eher allianzlastig sein müssen, damit nicht hinterher irgendwie so ein Zwiespalt kommt. Das ist irgendwo verständlich.
Ja. Mich stört das tatsächlich gar nicht so. Also nee. Er hat seinen Auftritt jetzt bekommen mit den Sturmkrähen. Das fand ich auch cool. Dass er so, ey, Moment mal, das hat was mit Elementen zu tun, das interessiert mich. Ich bin ja schon mal.
Ja. Auch dass sie da sozusagen machen wir ja die Taschendimension zum Alakir auf. Was ja auch nochmal höchst interessant ist.
Absolut, sie beschwören die Sturmkrähen ja aus dieser Elementarebene und Thrall ordnet das ja auch ein. Er sagt, ja, die nennen das hier irgendwie Leiter oder so, aber wir wissen, das ist ein Schamanentotem.
Ja. Yeah.
Ich finde das ganz nice. Das zeigt auch, also.
Das ist ein Riss. Das ist ein Übergang.
Genau, das ist ein Übergang. Es hat auch diese Metaebene, die lore-technisch relevant ist, dass uns nochmal verdeutlicht wird, hey, du hast hier unterschiedliche Kulturen, aber letzten Endes machen die das Gleiche. Die nennen das anders, die glauben, das ist was Verschiedenes. Die einen glauben, das ist irgendwie Ordnungstitanmagie, der andere sagt, das ist halt Schamanismus. Aber im Grunde genommen machen die das Gleiche aus anderen kulturellen Perspektiven.
Was da auch interessant ist, das ist genau die Ecke, wo ja quasi der Thron der vier Winde ist. Weil wenn man die Karte wieder zusammenpackt, Kalimdor zum Ur-Kalimdor macht, wäre da die Ecke bei Uldum unten wahrscheinlich dran. Mhm. Und genau da ist ja auch der Thron der Verwinde und der Übergang. Also das passt, dass da halt einfach wie oben in den Feuerlanden wir da den Übergang haben. Also die haben so krass daran gedacht, das da unten in die Ecke zu setzen. Das passt. Super perfekt.
Ich möchte noch, also vielleicht ist das so ein letztes interessantes Thema, weil wir gerade über dieses Gebiet reden mit den Sturmkrähen dann, ne? Also die Bele da, das könnte ja ein abgestürztes Nagu-Raumschiff sein. Nehmen wir mal an, das ist so. Arbeitshypothese. wenn wir das mit anderen abgestürzten Naru-Raumschiffen vergleichen, nämlich Oshogun, wichtig für den Schamanismus, Orks sind dahin gepilgert und da sind auch die Elemente sehr stark, der Thron der vier Elemente hast du ja auch in Nagrand da. Und jetzt hast du diesen Kristallformation auf der Insel von Dorn. Ist das, also ich kann es selbst noch nicht ganz komponieren, ne? Weil dieser Oshogun-Kristall, der sieht ja auch so kaputt und anders aus, als wir normalerweise Naru-Raumschiffe kennen. Und jetzt haben wir in der Oberfläche von der Insel von Dorn wieder so eine eher kaputte Kristallformation, die ein bisschen bergähnlich ist.
Nee, das ist nicht die Spitze. Die Spitze ist rein, also wir wissen, wo die Spitze ist, oben. Tatsächlich. Die Maps kannst du einander legen. Wenn du, wo die Dungeon ist, wo dieser Turm ist, oben Insel von Dorn, ne? Dieser Turm, der dann am Wasser steht, wo die Brücke hier rüber geht. Wenn du da ein Stück weiter links gehst, im Wasser, kommt auch auf der Minimap, siehst du es tatsächlich. Und das ist ja die echte Map, damals in der Beta konntest du es auch noch sehen. Da hast du eine Erhöhung mitten im Meer. Eigentlich geht das Meer da schon voll tief. Und da hast du dann mitten im Meer eine Erhöhung, einen Berg. Und das müsste ungefähr die Spitze sein. Du kannst sogar in Heilsturz überhalb des Kristalls kommen. Das geht. Der gesamte Kristall ist sichtbar im Spiel tatsächlich. Wir sind einmal hochgeflogen, jetzt im Live-Spiel. Und
ja, ich bin auch ein bisschen rumgeflogen. Das ist,
du kannst dich da auch halt mit der Jägersicht und mit der Schamansicht kannst du dich da hoch rein. Also du kommst über die Decke. Und der Kristall ist auf jeden Fall komplett als Modell auch drin, so wie er im Artbook auch hinterlegt ist. Und der hat ja auch da diese visuellen Ringe drumherum, wie halt auch Oshogun, diese Zeichen und sowas. Ich denke, hieran wird es nicht wie Oshogun aussehen, weil er von der Decke hängt. Oshogun war, da oben fällt halt immer wieder Zeug rauf, ne, qua Ablagerung, Berg, irgendwas schafft sich drumrum und so weiter und so fort. Und natürlich Absturz nach unten, dann häuft sich was auf. Der Kristallberg, wo das ist wahrscheinlich eher darüber geschaffen, weil das eben dieser Übergang ist zur Elementarebene dort. Haben wir ja bei den Feuerlanden genauso. Tiefenheim haben wir das quasi genauso, dass du das so ein bisschen diese Übergangssachen hast. Da, wo das große Portal ist, man muss sich ja das vorstellen, das ist ein Portal, die Wolke da oben. Ist ja nichts anderes. Ja. Und da kommen halt immer wieder Energien raus und Blitz, Eis, ich würde es einfach visuell als das sehen, was es ist. Okay, das ist übrigens auch etwas, was ich unter der letzten Lorewalker-Folge, das antworte ich jetzt einfach mal, da waren ein paar Kommentare, warum wir denn da unten nicht auf Tiefenheim stoßen. Tiefenheim ist actually nicht da unten. Tiefenheim ist eine Taschendimension, ähnlich wie halt auch das Feuerlande und sowas. Die ist gar nicht da unten, also lokal nicht da unten gesehen. Die steht da nicht im Weg, sondern die ist halt irgendwo quasi.
Das ist eine Parallelwelt, Paralleluniversum. Genau.
Und wir haben halt nur diese Portale dahin. Kann sein, dass sie irgendwo innerhalb Azeroth sind, aber die müssen nicht lokal da sein, wo das Portal ist. Und das ist, glaube ich, genau die gleiche Funktionsweise da unten, dass da halt was rausströmt, also Macht aus dieser Ebene strömt da raus und dann passt das.
Ja, okay, das sehe ich durchaus. Ich finde es aber, also es ist halt so ein bisschen interessant, dass halt der Schamanismus den Thrall da entdeckt, er entdeckt da Schamanismus drin und dass du halt in Nagrand das Gleiche hast. So, da dachte ich, vielleicht ist das tatsächlich so eine Analogie, aber hängt halt nicht mit der Bele da zusammen.
Zu Bele da, ich lese mal kurz vor, Malfred hat kurz das Buch geschickt, das ist ganz interessant, ist nicht lang.
Ja.
Archivprotokoll, zerrissener Himmel und bebende Erde. Anmerkung des Archivars, bis zum Abschluss des Archivprojekts wurden wir Archivare mit der Aufgabe betraut, sämtliche Projektaktualisierungen und Ereignisberichte genau zu katalysieren, bla, Status geschlossen. Wir konnten bestätigen, dass das Beben im nordöstlichen Quadranten von Sektor AR-938 erneut von den beiden riesigen vierbeinigen Elementaren ausgelöst wurden, früheren Bericht. Warte mal, da wird's doch nicht spannend. Ja, ungelöst. Es ist zu einem weiteren Vorfall mit den beiden überdimensionalen Elementaren gekommen, die ab sofort als Ramolite bezeichnet werden. Dieses Mal ereignete es sich im südwestlichen Quadranten des Sektors in der Nähe der sturmumtosten Berge. Augenzeugen berichten, also da war es schon davor, waren die schon sturmumzeugt. Augenzeugen berichten zufolge bereitete sich ein Aufprall in Höhe in ihrer Hörner aufgelöste Druckwelle in den Himmel und den Sturm aus und beeinflusste diese in irgendeiner Weise. Wir haben damit begonnen, die Wasserstände in neu ausgehobenen Kanälen zu kontrollieren, um die Überflutung der Baustelle zu verhindern. Überflutung, warte mal, jetzt kommt nochmal Quatsch. Ich muss schnell überfliegen, damit ich die richtige.
Ja,
Status.
Also, die Bele da ist halt. Und ich glaube, darüber können wir nochmal so eine ganz eigene Folge machen.
Ja.
Die Bele da und die Arati. Weil ich habe mein Denken über die Bele da durch das Spielen, durch Heilstoß nochmal verändert. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob es ein abgestürztes Raumschiff ist, beziehungsweise ob was abgestürztes ist. Auch wenn das da wieder so beschrieben wird. Die Arati, die ja selbst beschreiben, wie sie da hingekommen sind, das klingt für mich nicht nach einem Absturz.
Was meinst du, wie sie da hingekommen? Ja, sie wurden ja geportet. Das sagen sie ja.
Richtig.
Und du, es gibt ein interessantes Buch, das will ich jetzt gar nicht spoilern, falls du es noch nicht hast. Im Wasser unter Beledar, ein bisschen Richtung Hauptstadt Melrel dahin, im Wasser, tief im Wasser, ist ein Schiff versunken mit einem Buch. Lest dir das mal durch. Das beschreibt, wie die da hingekommen sind.
Das habe ich noch nicht gelesen.
Das ist das Logbuch von dem Moment, wie sie geportet werden.
Ja.
Ganz interessant.
Eben, also, kurz gesagt, ist halt meine bisherige Vorstellung war, was auch immer dieses Beledar-Ding jetzt ist, ob es ein Raumschiff ist oder irgendwas anderes, dass das Ding einfach auf Arthur abgestürzt ist. Mittlerweile denke ich fast, das hat sich rein teleportiert.
Ich kann mir vorstellen, dass der Naru dort oder das Raumschiff dort die Seele von Azeroth packen wollte, also dahin wollte. Dadurch, dass die Titanen aber vorher geformt haben und die Erde ja drumherum gehäuft haben, einen Ring um die Weltenseele gebaut haben, damit hat der Naru nicht gerechnet. Und da ist er halt rein. Also der Naru oder das Raumschiff.
Ja, könnte auch sein. Ich meine, es hat immer so die Frage, weil wir wissen nicht hundertprozentig, wie diese Dimensionsraumschiffe funktionieren, aber wir haben so ein paar Cutscenes und so. Und wenn du dir die Xene da zum Beispiel anschaust, wie die durch die Gegend fliegt und so, dann fliegt die manchmal, ja. Also, dass sie wirklich so von A nach B fliegt und so einen Streifen hinter sich hat. Aber du hast auch solche Sprünge.
Ja.
Also, dass sie auf einmal an der einen Stelle und dann auf einmal an der anderen. Und ich glaube, sowas in der Richtung hat dieses Raumschiff auch gemacht und hat die Arati dabei wahrscheinlich versehentlich mitgenommen. Also die haben so, dass sie quasi so die Raumzeit aufgerissen
haben.
Aber
der hat ja vorher gerufen. Der Kristall hat ja vorher gerufen. Der hat ja eine Vision.
Ne?
Ja, aber ja.
Ja.
Auch Anduin sagt ja sofort, oh, von dem kriege ich Vision von dem Ding. Das Interessante war, was ich mich gefragt habe, ne? Stell mal vor, auf dem Ding sind halt noch Dudes drauf. Also wahrscheinlich nicht Drenai.
Besatzung, ja.
Ja. Was denkst du dir, wer könnte da außer Naru sein?
Kareshi.
Ja, genau.
Also
genau.
Astrale, ne? Also Kareshi
Überlebende.
Im Sinne von, das waren die ursprünglichen Astralen.
Und die sagen uns, also entweder wird das der Astral Raid, kann natürlich sein, oder aber die sagen uns, wer der World Walker wirklich ist. Und warnen uns und zeigen uns, hey, ihr macht da gerade richtig dicken Fehler. So Aufzeichnungen in Beledar, die uns sagen, die uns vielleicht zeigen, dass der mit Xalathas zusammengearbeitet hat oder sowas.
Ja. Ja, also die Astralen, die sind ja nur deshalb in ihrer körperlosen Form, weil Karesh zerstört worden ist.
Ja.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Xalathas deutet das an einer Stelle mal an, dass es der Konflikt zwischen Licht und Schatten so alt ist, dass es jemanden gab, der in diesem Konflikt mitgemischt hat, bevor die Eredar da waren. Und die Eredar waren ja die ersten Lichtgeschmiedeten, soweit wir wissen. Und Xalathas deutet an, nee, da gab es noch welche davor. Und das einzige Volk, was genauso oder sogar älter als die Eredar sein könnte, sind die Kareshi.
Genau.
Und dann könnte man sagen, okay, das sind ursprüngliche Kareshi, noch bevor sie ihre Körper verloren haben. Was sehr, sehr spannend wäre, insbesondere auch, wie dann die normalen Astralen zu denen stehen.
Wahrscheinlich so wie die Untote zu den Menschen. Weißt du? Die hast du diese Parallele wieder.
Insbesondere zum Scharlachroten Kreuzzug.
Ja, ja. Ist das genau. Und da bin ich sehr gespannt. Erstmal, was für eine Form hätten sie? das ist schon eine sehr interessante Sache, was da kommen könnte. Und was für Wissen bringen sie mit uns mit? Und zeigen sie uns vielleicht, dass die Naru damals schon den Qarrishi helfen wollten, den Planeten zu evakuieren, weil sie wussten, es kommt die Lensius und sie können nichts mehr machen. Also so alt ist dieser Konflikt.
Es gibt jetzt noch eine weitere Möglichkeit, die will ich gleich auch noch mal kurz ansprechen, das ist das Letzte. Es bietet auch das Potenzial, dass wir erklären können, warum die Armee des Lichts diese ganze Technologie hat. Also, die haben ja diese komischen Golem-ähnlichen Streiter, ich habe vergessen, wie die genau heißen. Die haben Portale, die haben diese Dimensionsfestungen und so weiter. Und wir wissen, dass das Volk aus von Qarrish extrem technologisch fortgeschritten war und magisch begabt war. Und das ist der Schlüssel. Die haben das von den Qarrish quasi. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt noch eine andere Hochkultur, die in Frage kommt. Und es gibt sogar eine Legende, dass die ein Raumschiff gebaut haben und geflohen sind, bevor sie, bevor diese Kultur untergegangen ist. Die Arakor.
Oh, ja.
Und die hat noch eine starke Verbindung zum Licht. Mit dem Vogel Rukmar.
Kann ich mir aber beim besten Willen vorstellen. Ich denke, dass sie da eher die astralen Karte ziehen werden. Fände ich auch spannend, dass dann auch Belle da halt eben, das würde halt alles erklären, ne, dass Belle da ist, dass sie dahin wollten, dass sie wussten, also auch diese, wo wir schon mal diese Theorie hatten, dass Azeroth von Qarrish zu uns gekommen ist. Und sie haben sie mitgenommen. Vielleicht war in dem Raumschiff ja Azeroth drin, vorneweg quasi als so Galionsfigur am Schiff, der das Naru-Ding ist komplett rein. Nee, das wäre zu spät. Nee, aber vielleicht haben sie es vorher schon dahin. Aber warte mal, das passt doch zeitlich gar nicht mit der Evakuierung, wenn das Belle da noch gar nicht
so lange drin ist. Das Problem ist ja, die Lokalisierung von Azeroth ist ja auch so ordentlich kompliziert und schwierig. Das war ja auch einer der großen Probleme von Sargeras immer gewesen.
Aber das kann trotzdem kein Evakuierungsschiff sein, außer es ist ja Tausende im Neta herumgeschwirrt, bis es eingestürzt ist.
Das was kein Problem ist, weil wir wissen, die Zeit im Wirbel Neta vergeht sowieso anders.
Naja, es ist sogar noch ganz anders. Das würde deins aufgreifen und fände ich gerade extremst geil. Interstellar. Wir waren ja, das Raumschiff war ja dabei, als Qarrish aufgelöst wurde, quasi als so ein riesengroßes Schwarzes aufgemacht wurde. Also ist die Zeit da ultra langsam vergangen und es hat sich nur minimals vorbewegt und bei uns hat sich alles entwickelt.
Also aus deren Zeit sind 30 Jahre vergangen, aber tatsächlich sind 30.000 Jahre.
Wie geil das kommen würde und was für eine Hommage an Interstellar das einfach wäre. Ich meine, die machen ja halb Marvel haben sie in The War Within reingebracht, die Thor und so.
Weißt du, was daran geil wäre? Wenn Xalatas jetzt irgendwie, weiß ich nicht, den Mond implodieren lässt und hat ein schwarzes Loch um Azeroth, ne? Ich erfinde jetzt gerade einfach mal irgendwas. Und dass sie dann die Geschichte erzählen, nachdem das alles vorbei ist und wir Xalatas aufgehalten haben, ist in dem restlichen Kosmos 100.000 Jahre vergangen und deswegen haben sich komplett neue Ordnungen entwickelt. Die Dämonen sind jetzt alle unter Denatrius geordnet und so weiter. Sie können so ein Zeitsprung-Ding machen.
Ja, voll. Voll. Auch die Titanen sind wieder back in the game. Wie gesagt, Denatrius hat sich eine riesengroße Zivilisation aufgebaut oder so ein Rums, ne? Boah, mit Mond explodieren, hatten wir das nicht auch in irgendeinem Film ganz krass, wo ein Mond explodiert ist?
Boah, wüsste ich gerade nicht, aber
habe ich so im Kopf, dass da so boom und dann die riesengroßen.
Es gibt in Star Trek die Sache mit Romulus und so weiter, da mit einer Supernova, das ist sowas in der Richtung. Aber
Avengers, ja, ich meine auch, dass es da war, dass da noch
irgendein Planet. Avenger gibt es da einen explodierenden Mond, da gibt es auch für diesen explodierenden Planeten von dem quasi Vater von dem
hier. Ja, genau. Von der
Guardians of the Galaxy.
Ja, da ist ja auch der Dingsbums auseinandergegangen.
Diese Celestials-Dinger da.
Ja.
Wie hieß die nochmal?
Aber ganz im Ernst, das fände ich als eine ziemlich geile Angelegenheit. Wir kommen jetzt Richtung Ende, weil sonst wir steigern uns rein. Ich sehe das schon, weil gerade dieses Beledar, das ist, ich glaube, da können wir beim nächsten Mal so richtig deep reingehen in Beledar.
Wir haben viele Themen. Wir können über den Kernweg reden. Warum ist das eigentlich so ein Riesending mit dem Kernweg? Wir können über diese Schöpfungsschmiede reden.
Wie fandest du das Cinematic zur Reparatur vom Kernweg?
Enttäuschend.
Hey, vier Aschehaufen weg, Cinematic. Was? Da sind wir nicht fertig geworden, oder?
Was für eine Reparatur. Das hat für mich wenig Sinn ergeben. Also,
ja, aber im Ernst, das war doch wahrscheinlich so Praktikanten aus der Uni oder so. Ihr dürft ein Cinematic für The War Within machen.
hat Deutelstein keinen Sinn ergeben, weil sie haben halt so getan, dass wir über die Reparatur des Kernwegs eine nahezu nicht mögliche Reparatur sein. So unfassbar
schwierig. Naja, aber ich glaube, er ist nicht repariert, sondern es ist nur der obere Schutt halt weggeräumt.
Genau, genau. Das, ja, genau, ja. Darum, das aber ist nochmal eine ganze... beziehungsweise, also ich würde jetzt weit vorgreifen, ne, aber das, was wir repariert haben beim Kernweg, war nur der Eingang der Kernweg, wird noch viel weiter runter.
Ja, ja, genau, das, genau. Also das glaube ich auch, aber das Cinematic dazu war halt absolut, hätte man sich sparen können, weil das hat mehr negativ bewirkt als das andere.
Über die Maschinensprecher werden wir noch reden. Wir haben noch viele Themen für die Folgen.
Unglaublich. Gehen wir mal direkt vom Start, das hatten wir damals bei Dragonfly auch gemacht. Du hast jetzt die erste, gut, du bist ein bisschen hinten dran. Ersten zwei Wochen sind durch. Wo ratest du The War Within ein, gerade eben actually?
Auf einer Ebene mit den anderen beiden stärksten Addons. Also aus meiner Sicht sind Wrath of the Lich King und Legion die besten Addons aller Zeiten. Und aktuell ist TWW da genauso. Das kann sich natürlich noch nach oben oder nach unten korrigieren, je nachdem wie die Content-Patches werden. Mhm. Aber vom Start des Addons würde ich die auf dieser Ebene tatsächlich packen.
Ja, es ist schon ein außergewöhnlich starker Start, der mal auch Blizzard mal endlich bekannt, so im Kopf gekriegt hat, dass man PR machen kann. Komischerweise, weiß nicht, haben die ein paar Jahre drauf gewartet, aber da war ja richtig.
Die haben auch viel PR gemacht. Ich glaube, manche Spieler ist das komplett scheißegal und auch völlig zu Recht scheißegal, aber es war immer dumm aus Marketing-Sicht. Ich verdiene ja mein Geld mit dem Thema. Es war immer dumm, dass sie so viel Zeug liegen lassen haben, was so Popkultur, Streamer und sonst irgendwas und Creator und so weiter angeht. Das haben sie ja irgendwie immer so ignoriert und dachten sich, ach, die machen schon ihren Content so oder so. Diesmal haben sie das angestoßen und mit die Leute angeschrieben und
ja, nicht gesagt, hier hat da nicht nur das, du hast ja sogar
Geld, macht mal was.
Du hast ja sogar Streamer gehabt, die gar nicht die das Spiel spielen und wo eine ganz andere, viel jüngere Zielgruppe ist, ne, in Amerika, wo die halt Streamer engagiert haben, die mehr kosten als alles andere. Es ist schon sehr, sehr krass, was
sie
da gemacht haben.
Sie haben so viele Kleinigkeiten gemacht. Ja. Sie haben Cosplayer angeschrieben, wo sie wussten, dass die machen Cosplay und gesagt, macht bitte ein Xalatav Cosplay. Wir bezahlen das Cosplay, geben euch noch Gage, macht das einfach.
Ja, ja, euer bekannter Deutsch.
Es ist ja auch schlau, das zu machen, aus Blizzard-Perspektive. Die Frage ist, warum sie das alte Jahre nicht gemacht haben.
Habt ihr den Dolch eigentlich bei euch?
Nee, ich hab keinen Dolch, soweit ich weiß.
Ja, Bonge war der Dolch. Und Niklas.
Ich meine, der Dolch sucht sich selbst seinen Träger.
Ach so, okay. Schade, wäre halt geil gewesen, wenn ihr den jetzt im Büro hängen hättet. Ne? Das wäre schon sehr sick. Also ich hätte Bock auf den. Der war wirklich gut, der sah wirklich klasse aus. Also ich habe das Making-of davon geguckt. Sah mega aus. Aber generell, das Ganze drumherum war absolut fantastisch. Auch dieses 4D, Dalaran war ein Geniestreich quasi.
Ja.
Absoluter Geniestreich. Ja. Ja, genau, Maul Cosplayer hat das gemacht. Ja, generell, sie haben sehr viele Cosplayer. Gut, Sender, die arbeitet ja eh schon seit Shadowlands für Blizzard immer wieder. Also die kriegt ja die Aufträge. Aber ansonsten war es genial. War cool, war auch schön, das zu sehen. Und das so als Abschluss, als letztes Statement dazu. Das erste Mal seit wirklich sehr langer Zeit, seit sehr, sehr, sehr langer Zeit, sehe ich durch die Bank weg alle Content-Creator positiv berichten. Sei es ein Pyromancer, sei es ein Telesin Evitel, sei es ein Nobel, sei es generell so die sagen wir mal, E-Sport-Szene mehr so Richtung und so. Egal, wo du hingehst, außer jetzt mit den Tiefen vielleicht seit gestern, aber egal, wo du hingehst, es ist...
Ja, ich mitbekommen mit den Item-Level und sowas alles und die Skalierung. Absolut
super. Also so overall durch die Bank weg redet einfach gerade jeder positiv über diese Erweiterung und das ist so ein schönes Gefühl. Das ist mega. Finde ich cool.
Ich glaube, wir alle wissen, dass in Monaten hinweg wird das Gemecker wieder ein bisschen zunehmen. Das ist immer so und das lässt sich auch nicht vermeiden. Aber ich glaube, aktuell ist es sehr, sehr gut.
Ja, es macht Spaß. Macht Spaß, Content dafür zu machen, auf jeden Fall. So, das war dann die erste von weiteren unzähligen Folgen. Ich glaube sogar, das war Nummer 60 jetzt oder so, heute. I guess, kann sein. Oder 70, weiß ich nicht. Nee, 69. Ach, nein, war nicht 69.
Eine noch von vielen.
Ja, wenn 69 ist, machen wir natürlich noch was Spezielles. Richtig. Vielen lieben Dank für all die Zuhörer. Danke, danke, danke dafür. Und wir sehen uns dann bald wieder. Mal schauen, mit welchen. Jetzt
wieder hoffentlich wöchentlich, ne?
Wunderbar.
Also wenn nichts dazwischen kommt, jede Woche.
Ja, auf jeden Fall. Ich hab ultra Bock. Danke an alle da draußen. Abonnieren und liken und kommentieren bis zum geht nicht mehr. Denkt dran, wir lesen uns den Bums durch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus und Ade.
Bis denn.